Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Wack Podcasts. Ich bin's du und ich bin heute nicht alleine hier. Es wird jetzt etwas kompliziert für uns alle. Zum einen haben wir den Movie Wack Chef da, den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Stu.
Und wir haben heute eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal den anderen Thomas dabei. Hallo Thomas.
Heißt du? Hi Thomas.
Gut, bevor wir starten, ich wäre dafür, dass wir vielleicht den Chef Thomas Thomas nennen und dich Thomas Thomas. Ist das okay für euch?
Okay.
Ja?
Ja.
Alles klar.
Genau, das können wir machen.
Okay, vielleicht noch zur Information zu unserem Gast. Er schreibt bei Moviebreak, klar, und er hat auch einen YouTube-Kanal, den ich euch empfehlen kann. Feuer und Filme heißt dieser, guckt mal rein, ich werde das entsprechend verlinken.
Genau.
Ja, ein bisschen Werbung muss sein, ne?
Crossmedial.
Ja.
Promotion.
Ja, genau. Okay, wir drei Hübschen, wir Männer, reden heute über einen Film, der kürzlich gestartet ist. Zur Information, wir nehmen diesen Podcast am 18. September auf und letzte Woche Donnerstag ist er endlich in die Kinos gekommen, Predator Upgrade. Der Thomas hat den To Movie Back geguckt und kritisiert, aber bevor wir jetzt zu dem Upgrade kommen, kommen wir vielleicht erst nochmal zum ersten Teil aus dem Jahre 1987. Arnold Schwarzenegger kämpft im Dschungel gegen den titelgebenden Predator und ich frage einfach mal, Thomas, was sagst du zum Originalfilm?
Ja. Es war einer meiner ersten großen Actionfilme, die ich wirklich damals als Kind mal sehen konnte. Als Kind tatsächlich. Und bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Ganz, ganz großes Actionkino mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ich sauge pro Jahr immer irgendwie ein paar Fun Facts über den Film auf und lerne immer noch Sachen dazu. Und ich glaube, Pascal hat das mit seiner Kritik ganz gut getroffen bei uns. Der hat ja 8 Punkte insgesamt gegeben von 10. Und das Fazit unterstreicht so das, was ich so von dem Film denke.
Ja. Okay. Weißt du auch, was im Fazit steht?
Soll ich es einfach mal vorlesen?
Ja, lese es einfach mal vor.
Okay. Predator gilt vollkommen zu Recht als einer der größten Kultklassiker Filmgeschichte. Diese grell kreative Männerparade beweist sich sowohl als maskuline Söldner-Action, wie es John McTiernan, also der Regisseur, ebenso versteht, den Sci-Fi-Aspekt, um den Predator zu nutzen, um das Szenario zu vertiefen und zu verdichten. Hier haben wir es nicht nur mit oberflächlichen Kalpotage zu tun. Predator behandelt auch nationale Traumata und setzt sich mit einer von Angst und Unmut gebeutelten Amerika auseinander.
Wow. Wie immer wunderschön ausgedrückt.
Genau das wollte ich auch sagen. Thomas, wie stehst du zum ersten Predator?
Ich mag ihn gern. Ich bin tatsächlich aber, ich kann keine großen Vergangenheitsgeschichten darüber erzählen, wie ich als Kind irgendwie Predator geguckt habe und mich das zum Kino gebracht hat oder so, weil ich habe den Film tatsächlich, glaube ich, vor 3 Jahren das erste Mal gesehen. Also das war für mich, wie es noch so einige Filmleichen immer noch gibt, war es für mich eine Filmleiche. Und ich habe ihn dann mal gesehen, weil ich glaube, zu der Zeit kam Predators raus, der Robert Rodriguez-Film. Oder war das noch ein bisschen früher? Ich weiß es nicht genau, 3-4 Jahre irgendwie in dem Dreh. Und da habe ich mir den Predator 1 mal angeguckt und der hat mir gut gefallen. Ich wusste tatsächlich halt schon recht viel darüber, bevor ich ihn gesehen habe, weil es halt so ein Kultklassiker ist, wo man dann halt einfach schon weiß, es geht um Alien und ich wusste natürlich auch schon, wie der Predator aussieht und so weiter und das nahm dem Film jetzt minimal vielleicht eine Form von Faszination, die man hat, wenn man das Ganze noch nicht kennt oder nicht genau weiß, was auf einen zukommt, aber ich fand ihn atmosphärisch einfach ziemlich cool. Also der schafft es richtig, dich da diesen schwitzenden Männerdschungel mit reinzubringen und ja, Testosteron pur, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass er sich nicht so ernst nimmt, dass das jetzt ja lächerlich wirkt, sondern er hat das irgendwie sogar ganz gut zusammengebracht, dass man oberflächlichen Testosteron-Spaß hat, aber gleichzeitig den Film auch wirklich richtig spannend finden kann. Und das fand ich immer ziemlich beeindruckend in dem Film. Also ich mochte ihn.
Kennt denn einer von euch den recht unbekannten zweiten Teil aus dem Jahre 1990, in dem Danny Glover einen Predator jagt, und zwar nicht im Dschungel, sondern in Los Angeles, der nahen Zukunft?
Vor allem im Los Angeles der nahen Zukunft, wo die Gangs gegeneinander kämpfen.
Das war 97 so, ich weiß
ja
nicht.
Ja, also. Laut Predator Upgrade ist das Canon, also das war
ja,
so.
Genau.
Ich möchte an Demolition Man erinnern, ja.
Ja, okay.
Pizza Hut hat das Burger-Franchise gewonnen. Ja. Den Burger-Franchise-Kriege. Predator 2 ist auch in meiner DVD-Sammlung leider noch. Da gibt's noch irgendwie keine adäquate Blu-ray-Umwandlung von. Und ich mag den sehr gerne. Ist für mich einer mit der besten Danny Glover-Filme. Neben der Lethal Weapon-Reihe. Und da war er noch nicht so alt für den Scheiß. Und sehr blutig. Ist natürlich nicht irgendwie gemessen am ersten Teil, kommt er nicht ran. Aber ich mag dieses Großstadt-Setting tatsächlich, diese Vorstellung von einem Los Angeles. Also das ist ja auch entstanden in den Jahren, als sehr viele, ich hätte fast gesagt Aufstände, also in dem Los Angeles sehr gebrodelt hat, aufgrund von Zwischenfällen mit der Polizei und den, die halt nicht sehr zimperlich mit den Schwarzen umgegangen sind und Kriminalitätsrate, die gestiegen ist. Und in dem Fieber ist er halt entstanden und das wirkt sich halt wirklich auch auf den Film aus. Also so ist er halt auch, ne? Aufgeheizt, irgendwie so 40 Grad in der Sonne, auch wiederum alle schwitzen im Großstadtdschungel. Und in dem halt kommt der Predator und jagt halt Voodoo-Gangster.
Ja, du hast gesagt, dass er brutal ist, dass das stimmt. Es gibt sogar, oder soll eine Fassung des Films geben, die von der MPAA mehrfach abgelehnt wurde, die bislang noch nicht veröffentlicht worden ist. Es gibt also irgendwo in Hollywood einen Giftschrank, wo eine noch härtere Fassung des Films existiert.
Der die würde ich gerne mal sehen.
Ja, es sind bei diesem Horrormagazin Fangoria sind damals, als der Film gedreht wurde, wohl irgendwie Fotoshoots aufgetaucht von dem Set und da sah man wohl schon so ein paar Requisiten, die deutlich zeigen, dass es wohl noch heftiger zugegangen wäre, als das, was man jetzt sieht, wobei der Film auch für heutige Verhältnisse ja immer noch einigermaßen brutal ist. Thomas, kennst du den zweiten Teil auch?
Ich kenne ihn, ich habe ihn aber nicht gesehen. Also vielleicht kommt der ja irgendwann mal als super unrated Deluxe DVD 4K Cut raus oder so mit all den anderen Predator-Filmen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich, ich bewege mich sehr gern auf YouTube und habe deswegen sehr viel über den Film gesehen. Okay. Also auch Reviews und höre auch immer wieder, also dass die Ursprungsstimmen immer so negativ wohl waren, aber eigentlich alle Stimmen, die ich dazu höre, sind, der ist eigentlich ziemlich cool, also er ist viel besser als sein Ruf. Und das heißt, dass der Ruf ja scheinbar nicht so gut ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen, vielleicht schaue ich ihn mir irgendwann mal an. Es klingt so, was Thomas jetzt auch erzählt hat, so ganz wie eine vernünftige Fortsetzung irgendwie mit den, der Dschungel wird in den Großstadtdschungel übertragen und der Predator kämpft jetzt in L.A. mit Voodoo-Gangs, das finde ich klingt erstmal ganz cool. Gary Busey spielt mit, habe ich gesehen. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also ich hab ihn jetzt nicht gesehen. Das ist noch meine Predator-Lücke irgendwie.
Bist du? Ja. Du hast noch gar nichts über Teil 1 und jetzt Teil 2 gesagt.
Ach so.
Also wir wollen dich ja nicht übergehen, ja.
Na, ich bin bei Teil 1 ganz bei dir. Ich habe den auch viel zu jung gesehen. War damals schon überrascht, dass das nicht so, also der Film ist ganz klar, das ist ein Actionfilm, aber er wandelte sich halt wirklich dann zu so einer Art, ja, fast schon Horrorfilm. Ich war damals auch total überrascht, wie viel Schwarzenegger einstecken muss und wie übermächtig dieser Predator ist. Normalerweise ist Schwarzenegger jemand, der mit dem Lächeln dann noch den letzten Schurken umhaut und dabei höchstens so eine kleine Schramme im Gesicht hat, außer als der Terminator natürlich, dann ist er komplett zerfurcht, ist klar. Aber das hat mich als Kind beeindruckt und ich fand ihn damals auch enorm spannend und Predator gehört definitiv auch zu einem meiner Lieblings-Schwarzenegger-Filme. Und beim zweiten Teil bin ich auch komplett bei dir. Also der ist deutlich schwächer als der erste, aber der macht trotzdem Spaß. Er hat zwei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist, der Predator versorgt seine Wunden in dem Badezimmer einer alten Dame und sie schlägt ihn dann schließlich mit dem Besenstiel in die Flucht. Das fand ich als Jugendlicher irgendwie witzig. Ich glaube, mittlerweile ist es so ein Joke, der nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und das andere bei Predator, was in Erinnerung geblieben ist, ist, dass am Ende des Films Danny Glover in ein Predator-Raumschiff tritt und an der Seite sieht man als kleinen Gag einen Alienschädel und somit hat Predator 2 die Grundlage geschaffen für dieses Alien vs. Predator Crossover. Und das sind ja Videospiele und Comics. Es gibt aber auch zwei Filme. Und da wäre ich dafür, dass wir die ganz fix abhandeln. Deswegen sage ich...
Darf ich vorher noch ein paar Sachen sagen? Ja. Weil die Szene im Bad, jetzt wo du es erwähnt hast, die habe ich mal als Kind, als der erschienen ist, relativ früh mal durch Zufall gesehen gehabt. Und die hat mir damals Albträume beschert.
Okay.
Also ich habe sie wirklich sehr, sehr früh gesehen gehabt. Und als ich die dann irgendwann nochmal gesehen habe, war das alles in Ordnung. Aber die war sehr prägnant.
Ja.
Man ist ja als ganz kleiner Bub dann doch mal irgendwo reingeschlichen abends und hat mitgeguckt. Genau, und Bill Paxton spielt ja auch mit. Hat übrigens auch eine großartige Szene in der U-Bahn,
ja,
die wirklich sehr, sehr toll ist.
Die U-Bahn-Szene ist wirklich grandios. Die ist super.
Und genau, und bei dem Alien-Schädel muss ich mal ganz kurz eingrätschen, weil es gab schon vorher den Alien vs. Predator Comic. Okay. Also ich hatte auch lange Zeit gedacht, dass es eigentlich mit dem Film gestartet hat. Also der Film kam 1991, aber schon kurz nach Predator haben sie angefangen, die Alien vs. Predator Comics zu machen. Mhm. Und von daher gab es schon den Requisiten oder die Ausstattung von diesem Alien-Raumschiff gemacht hat. Der war schon cool, dass er das nochmal gemacht hat, hatte aber schon eine Vorlage.
Aber dieser Schädel war doch schon so ein bisschen, hey, es ist wirklich Kanon, oder?
Also das auf jeden Fall.
Also, sag mal so, dass die Comics waren der Schlüssel, ja, aber dieser Schädel in diesem Raumschiff hat den Schlüssel umgedreht und hat den Motor gezündet, würde ich sagen. Und wie gesagt, Alien vs. Predator, ich will sie jetzt nicht komplett aussparen aus unserem Podcast, weil sie ja schon irgendwie dazugehören, aber ich möchte die relativ kurz halten. Also ich sag...
Ich muss noch mal ganz kurz eingerätschen. Bevor wir jetzt zu Alien vs. Predator kommen, diese furchtbaren Filme. Thomas, es gibt tatsächlich Predator 2 mittlerweile als 4K-Version, habe ich gerade gesehen.
Oh,
seit 6.9.
Na endlich, dann kann ich mit dir in vernünftiger Qualität anschauen. Aber ist er dann auch super unrated?
Er hat einen FSK 18, ob er jetzt komplett uncut ist. Also damals die eine Version auf Blu-ray, die war schon uncut.
Ich glaube, der ist mittlerweile uncut ab 18. Der ist aus vom Index, glaube ich, runter, aber das kann man ja schnell nachprüfen, bevor man es die kauft.
Ne? Ja, genau. Okay, so Alien vs. Predator.
Okay, also ich möchte gerne die Alien vs. Predator Filmreihe, es gibt ja zwei Stück, kurz abhandeln, indem einfach jeder von uns sagt, in vielleicht zwei, drei kurzen Sätzen, was er davon hält. Ich fange einfach mal an. Ich finde den ersten Teil langweilig und öde. Der zweite Teil ist schön blutig, aber auch öde und langweilig. Und insgesamt finde ich die beiden Filme ziemlich öde und langweilig. Ja, Thomas.
Richtig.
Ich wusste es.
Okay, 12 Minuten, Marc. Das war ganz gut, dass wir erst jetzt die Verwirrung...
Wir haben ja drei Sebastians auf Movie Break. Ich glaube, wir sollten mal mit den Sebastians einen Podcast
machen. Damit habe ich kein Problem.
Also, Alien vs. Predator habe ich damals auch beim Kinostart relativ zeitig danach gesehen und fand ihn da noch sehr unterhaltsam. Wenn ich den heute nochmal gucken sollte, wäre, glaube ich, eine vollkommene Katastrophe. Er ist aber, glaube ich, nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Also er hat schon so ein bisschen so Fanservice, kann man natürlich auch kritisieren, aber naja. Ich habe mir auf jeden Fall immer gewünscht, dass mal die Spiele verfilmt werden, weil die Alien vs. Predator-Spiele haben tatsächlich sehr viel Charme, sind in der Zukunft angesiedelt und ich hätte gerne mal Marines zwischen den Alien vs. Predator gesehen. Teil 2 existiert für mich irgendwie faktisch nicht so, weil der ist wirklich furchtbar. Obwohl er eine gute Idee verfolgt, aber der ist wirklich grausam umgesetzt.
Ja, Schande über mein Haupt. Nicht nur könnt ihr beiden Kindheitserinnerungen austauschen bezüglich dem ersten Predator und euch dann über den zweiten unterhalten. Ich muss sagen, Alien vs. Predator war der erste Predator-Film, den ich gesehen habe. Also der erste Film mit einem Predator drin. Wann kam der raus? 2004 oder so, oder?
2004, ja.
Okay, da war ich 13. Ja, da fand ich den schon cool. Ich habe den auf DVD mir gekauft, weil ich fand, das sah cool aus. Und dann fand ich den cool. Dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Das heißt, ich kann sehr wenig darüber sagen, außer, dass ich ihn heute wahrscheinlich nicht so gut finden würde auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn so ultra furchtbar finden würde. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich ihn so viel schlechter finden würde als diverse andere Predator-Filme, die wir heute noch sprechen. Den zweiten habe ich mal einen Ausschnitt von dem Fernsehen gesehen und dachte mir, ich erkenne ja gar nichts, dann habe ich es ausgemacht. Und ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung, weil ich nur richtig schlechte Sachen darüber gehört habe.
Gut, damit wären wir fast auf die Zielgeraden, aber es gibt noch diesen einen Film, den der Thomas gerade eben schon erwähnt hat, der von Robert Rodriguez produziert worden ist, und zwar Predators, in dem Adrian Brody und Topher Grace, Danny Trejo und andere Gesellen auf dem Predator-Planeten landen. Da mache ich es auch ganz kurz. Der Film hat eine grandiose Einstiegsszene, der Rest ist Mox.
Thomas,
wie fandst du den?
ich fand ihn auch eher mittelmäßig. Es sollte übrigens eine geniale Abschlussszene geben, in dem Dutch mit einer Predator-Maske auftaucht. Das hätte ich ziemlich awesome gefunden. Ansonsten verfolgt der Film ja eigentlich auch eine coole Idee, dieses Universum an sich zu erweitern und nochmal dieses Thema der Jagd irgendwie nach vorne zu bringen und dann auch mit Lawrence Fishburne irgendjemanden auf dem Planeten zu haben, der irgendwie ganz viel Erfahrung hat und das schon jahrelang macht. Aber er ist irgendwie langweilig und ich finde alle Figuren, die da runterfallen, so beliebig und austauschbar und furchtbar, dass ich mir jedes Mal gedacht habe, so, oh Gott, endlich sind die tot.
Mhm. Gott, ich kann mich kaum noch an Predators erinnern. Ich habe ihn einmal gesehen, als er rauskam. Und ich weiß, dass ich ihn furchtbar langweilig fand. Und ich habe letztens auch gesehen, ich habe ihn beim Movie Break wohl eine 3 gegeben, was ziemlich, ziemlich wenig ist. Ich muss ihn mir vielleicht nochmal anschauen, weil grundsätzlich, was Thomas auch sagt, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant und ich finde die Richtung, die er mit dem Franchise irgendwie eingeht, auch irgendwie cool, weil er diese alten Tugenden durchaus mitbringt, aber sie doch irgendwie weiterentwickelt, gerade mit dem fremden Planeten und der Predator-Lore, die so ein bisschen ausgeweitet wird. Und ich mag Robert Rodriguez, ist eben so eine Sache, ich mag ihn eigentlich so gern, aber er hat so lange nichts Gutes mehr gemacht, in meinen Augen.
Wobei er den Film ja nur produziert hat.
Ah ja, stimmt, er hat ihn nur produziert, ja richtig, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, weil sein Name so dick überall drauf steht. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht, ich muss mir nochmal angucken vielleicht. Ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, deren Geschmack ich eigentlich oft teile, dass sie den eigentlich ziemlich gut finden. Vielleicht muss ich mal ein Predator 2 und Predators Double Feature irgendwann abends einlegen und muss dann so ein bisschen mein Predator-Wissen nochmal auffrischen. Aber ich habe keine Ahnung mehr wirklich. Das ist ja erstmal kein gutes Zeichen. Ich weiß, dass Adrian Brody am Ende irgendwann oberkörperfrei wie Arnold da rumstand und ich mir dachte, das finde ich irgendwie doof.
Der Killer-Pianist.
Genau.
Okay, also fassen wir zusammen. Wir alle finden den ersten Predator gut. Thomas und ich, wir finden den zweiten auch ganz okay. Eben ist Predator, ja, Predators, ja, aber jetzt ist es ja endlich soweit. Predator Upgrade ist gestartet und er sollte ja alles besser machen. Er sollte ja das Franchise in neue Höhen bewegen. Und wir drei haben ihn geguckt, du, Thomas, ja sogar für Movie Break und wir können konsterniert festhalten, dass wir alle drei jetzt nicht so begeistert sind, oder? Thomas?
Nein. Wir haben alle 4,5 von 10 Punkten gegeben, was ich ziemlich witzig fand.
Ich auch. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe wirklich so gestruggelt mit dieser Wertung, wie ich den bewerten soll. Und dann dachte ich so, okay, ich mach's jetzt, ich gebe ihm jetzt 4,5 und dann wahrscheinlich werden die meisten ihn mit 6 oder so bewerten und dann sehe ich, dass sie langsam die ersten Bewertungen eingeflogen sind. 4, 4,5, 4,5, 4 und dachte mir so, oh Gott, damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass sie meine Meinung da so teilt.
Also ich war ja voller Erwartungen auf den Film, zumindest im Anfangsstadion, also weil ich irgendwie Shane Black da sehr viel zugetraut habe. Als dann aber ganz viel berichtet worden ist mit Nachdrehs und auch berichtet worden ist, dass er wohl nicht so den Film drehen konnte, wie er wollte und das Ende geändert wurde und dann ganz viele Ideen, die er eigentlich hatte, gar nicht umgesetzt wurden. Da schwand dann meine Vorfreude immer mehr und dann bin ich irgendwann tatsächlich ohne Erwartung jetzt reingegangen ins Kino und bin dann rausgegangen und dachte mir, jo, das war mal nix.
Ja. Genau. Ja, also allein, dass der Name Shane Black da halt so groß drauf ist, hat mir schon viele Hoffnungen gemacht. Also ich hatte mehr Bock auf den Film wegen Shane Black und weniger wegen des Predators, weil ich ja, wie gesagt, gar nicht so drin bin in dieser ganzen Predator-Filmreihe etc. Und ich mag den ersten zwar, aber die alle anderen, die ich gesehen habe, fand ich eher lau oder kann mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen verbinde ich mit dem Predator an sich, außer dass ich ihn vom Style her cool finde, nicht viel. Aber wenn halt Shane Black auf einem Film steht und das auch noch einen Film betrifft, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie so ein bisschen. Ich glaube schon, dass Shane Black Bock auf die Materie hat und Lust hat, da was mit anzufangen, dann wachsen meine Erwartungen schon ziemlich in die Höhe. Und ja, allein die Trailer waren ja auch schon nicht so der Knaller, ne? Also die Trailer sahen eigentlich alle ultra generisch und relativ langweilig aus, aber man denkt sich dann halt immer noch, oder zumindest ich habe immer gedacht, ja, weil der Vibe kommt einfach nicht so rüber, wie er im fertigen Film dann sicher funktioniert. Dieses Quippige, dieser Humor, dieser Rhythmus irgendwie, der dann bei Shane Black so ein bisschen drin ist, dass das Ganze einfach so wie im Flug einfach rumgeht und man Spaß hat und das hat einfach komplett gefehlt. Ja.
Ich meine, Shane Black ist ja als Regisseur eigentlich eine super Wahl für den Film, weil der ja seine Karriere im ersten Predator begonnen hat. Damals auch als Darsteller, der spielt ja Hawkins. Ich glaube, es war einer der ersten Opfer aus Schwarzeneggers Team. Und Blacks war ursprünglich engagiert als Script-Doktor und hat dann noch diese Rolle gespielt, um auch direkt am Set dann halt das Skript zur Not verarzten zu können, wenn es mal gestürzt ist oder so.
Er sollte coole Sprüche reinbringen, habe ich
Genau,
gehört.
genau.
Er war dafür verantwortlich, die coolen Sprüche
Das, das,
reinzubringen. Knock,
das,
knock.
das Ulkige ist, ich habe jetzt mehrere Quellen gefunden und die einen besagen halt, ja, er hat am Skript rumgedoktort. Die anderen sagen, nee, er musste nichts rumdoktoren, sodass seine Aufgabe nur die Schauspielerei war. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Ich für meinen Teil muss sagen, wenn man so die anderen nicht Jack Black, pardon, Shane Black Drehbücher und Regiearbeiten kennt, sind im Predator schon so ein paar Sprüche drin, wo man meinen könnte, ja, das ist Black. Das ist er schon. Aber ob es jetzt wirklich so ist, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, ich war sehr erfreut und habe mich auch groß darauf gefreut auf Predator Upgrade. Fand die Trailer solide bis egal, muss ich gestehen. Und war sehr euphorisch, selbst nach deiner Kritik und anderen Stimmen, die so gesagt haben, so, ja, ist nicht so gut, bin ich direkt am Starttag mit meinem guten Freund Nils ins Kino gegangen und kam ernüchtert wieder heraus nach gut 2 Stunden.
Der Dommers mit seiner kritischen Meinung, der hat doch keine Ahnung von Predator. Ich
Genau,
wünschte, es wäre so.
mich hatte tatsächlich jemand angeschrieben und gesagt, so, boah, die Kritik kann doch nicht stimmen, das ist doch Quatsch, was der da schreibt, der hat doch
Echt?
keine Ahnung.
Was?
Und dann bin ich dann aus dem Kino gegangen und hab mir geschrieben, so, ey,
Wer war
der ist
das?
wirklich scheiße.
Ich war mir halt
Wer
unsicher.
war das? Kann mir offen sagen.
Übrigens stehen wir nicht alleine da. Also wenn man so einfach die blanken Zahlen nimmt, die irgendwo jetzt dann von Kritiken und von Usern irgendwo hinterlegt worden sind, also Rotten Tomatoes, da ist der Audience Score bei 50% von 100 und das Tomatometer halt bei 34%. Der Metascore liegt bei 49 von 100, auf IMDb hat er 6,1, was echt niedrig ist nach so einem
Ja,
Kinostart.
das ist alles so auf der
Und bei
Mitte, ne?
uns liegt er jetzt bei 4,5 von 10 im User Score.
Und er ist ja auch
Ja,
nicht
das ist dieses.
besonders gut gestartet. Also er ist zwar Platz 1 im Box-Office in den USA, aber glaube ich, er ist in über 4000 Leinwänden-Lieferer und hat irgendwie nur 24 Millionen gemacht und der Predators und Adrien Brody hat damals, glaube ich, 700.000 Dollar mehr gemacht, Gewinne und lief deutlich weniger Leinwänden.
Vor allem hatte Predators nur das halbe Budget von
Ja.
Predator Upgrade.
Ja.
Und dementsprechend ist Predator Upgrade, muss da Fox da auch schon, ist auch Fox, oder?
Ja.
Ja. Also die Erwartungen schon wieder krass anpassen. Ja, aber man
Wahrscheinlich.
wird schon vorsichtig hier und da irgendwie. Also ich habe mir das schon gedacht, auch mit der Bewertung, weil Predator Upgrade schon so ein Film ist, wo sich, glaube ich, einige drauf gefreut haben und groß Bock, der Spielverderber zu sein oder so, hat man dann ja auch nicht. Da war ich schon vorsichtig mit der Wertung. Deswegen habe ich auch so gesagt, dass ich durchaus ein bisschen erleichtert war, dass die ersten Mitbewertungen dann auch eher niedrig waren, weil man ja auch nicht dann als der dastehen will, der alles schlecht macht. ich habe mich auch mit ein paar Leuten nach der PV über den Film unterhalten, die den alle besser fanden als ich. Was dann auch nochmal so ein bisschen dazu kommt. Die waren alle so mehr auf dem Trichter. Ja, ja, war jetzt nicht doll, aber war okay. War okay. War, wenn man nur Action will, ist okay. Ist okay. Und dann kommt man so ein bisschen ins Grübeln, weil ich hatte halt überhaupt nicht, selbst wenn man nur Action will, fand ich das nicht okay. Okay.
Ich glaube, Disney wetzt jetzt auch schon die Messer. Also es gibt ja so Theorien, dass dann Disney jetzt anfängt, bestimmte Franchise-Sachen zu nehmen, entweder einzustampfen oder zu verkaufen. Und ich glaube, Predator hat sich jetzt sehr, sehr schwer gemacht, da irgendwo noch zu bleiben.
Aber seien wir mal ehrlich, Predator war ja auch immer so ein B-Franchise. Also hat es den ersten Teil, der erfolgreich war und auch als viele sagen, es ist ein Meisterwerk, andere sagen ein Kultfilm. Es ist ein sehr guter Film auf jeden Fall, ein richtig großartiger Film, würde ich sogar sagen. Aber was daraus entstanden ist, das ist halt, das hat nie sowas erreicht wie jetzt in Aliens von Cameron.
Ich hätte ja eine Idee.
Oh Gott.
Dass Netflix sich die Rechte schnappt und eine Serie draus macht, und zwar quasi die Jagd der Woche.
Glaubst du wirklich, dass Netflix das Allheilmittel für alles ist?
Ja. Sie könnten eine Mockumentary draus machen. Ab in den Dschungel. Blair Witch Project mit dem Predator.
Ja. Mal so,
ich glaube, da kann man aber echt viel mit anfangen, aber du hast da absolut recht. Es gibt ja so viele Comics und Bücher und so weiter, das kenne ich jetzt alles nicht. Ich kenne nur das, wo der Predator gegen Batman kämpft, und das ist sogar ganz cool. Überraschenderweise. Aber so, was so filmmäßig draus geworden ist, ist ja irgendwie nicht so viel. Das ist, die Figur Predator hat halt einen richtig guten Film, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich glaube halt schon, dass diese Predator-Figur, hätte die nicht diesen Style und würde nicht so cool aussehen, hätte nicht diese Gadgets und so weiter, wäre das Jean-Claude Van Damme in einem komischen Anzug gewesen, dann hätte die nicht ansatzweise die Faszination, glaube ich, die sie heute innehat.
Schon lange weg. Ja. Netflix, kauft die Rechte von Alien und Predator und macht eine Serie mit Alien vs. Predator.
Ich habe eine geile Idee. Kennt ihr diese Real-Serie Doc, The Bounty Hunter?
Ja.
Das mit Predators.
Nee. Oh, das wäre so witzig, wenn der Predator quasi erzählt, wie er so auf die Jagd geht. Ja. Wie schlimm seine so Beute immer manchmal scenes, ist. Ja, ja, genau. Boah, die Menschen schon wieder, ne? Oh, so schlimm, ey.
Ich wäre auch am ehesten für einen Alien vs. Predator-Film, ehrlich gesagt, wenn überhaupt was als nächstes kommt. Ich fand Alien Covenant ganz furchtbar. Ich mochte den neuen Predator-Film auch nicht. Ich brauche von beiden nichts Neues mehr sehen und denke mir halt irgendwie so, ja, wenn was Neues kommt, dann können sie sich ja nochmal vielleicht auf die Rübe hauen, vielleicht jetzt mal richtig. Das finde ich irgendwie noch am interessantesten, was noch aus diesen beiden Franchises rauszuholen ist.
Ja.
Stille.
ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der große Fan von so Crossovern, muss ich gestehen. Aber wenn es gut gemacht ist und es macht Spaß, ja, aber ich sehe aktuell tatsächlich auch, dass das Predator-Franchise jetzt mit Upgrade es fühlt sich für mich an wie so der letzte Sargnagel. Und wenn Disney jetzt wirklich nächstes Jahr Fox übernimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass die halt darauf auch keinen Bock haben. Zum einen ist es R-rated, also es passt nicht unbedingt in die Firmenpolitik von Disney rein, und zum anderen, noch wichtiger, es macht halt nicht genügend Kohle. Ich glaube auch, wie gesagt, dass Alien immer noch eine größere Marke ist als Predator.
Oder ich denke auch.
Ja, ne? Iron Man versus Predator.
Irgendwann sind wir da. Aber dann ist es PG-13. Es ist dann wie Venom versus Spider-Man, dann ist der Predator wieder PG-13.
Ja. Gut, wir haben jetzt also schon alle gesagt, wir fanden jetzt Predator Upgrade nicht so pralle. Wir haben aber noch nicht wirklich erklärt, warum das so ist.
Ja.
Und mein Tipp, wenn ihr keinen Bock mehr habt, unsere Stimmen zu lauschen, dann lest die Kritik vom Thomas. Ansonsten bleibt dran, denn wir erklären das jetzt. Und der Thomas fängt an.
Oh, aber jetzt noch in spoilerfreier Art.
Ah ja, genau. Ja, wir machen noch keinen Spoiler. Wir werden gleich ins Spoiler-Terror reingehen. Und dann wird bestimmt lustig, weil es gibt so ein paar Fragen, zu Thema Logik zum Beispiel, die wir dann behandeln werden. Aber jetzt ist es noch spoilerfrei. Bitte.
Ja, es gibt unglaublich viel, über das man tatsächlich reden kann. Ja. Das hätte man sich mal aufschreiben sollen.
Das habe ich getan.
Vorbereitet. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Was mir nicht gefallen hat an dem Film, ist, dass ich ihn über große Strecken langweilig fand. Ich war enttäuscht, weil ich mir natürlich erwarte ich mir von einem Shane Black Film, wie gesagt, für mich war das immer das Aushängeschild, weniger der Predator als Shane Black, einfach sehr gute, schon irgendwie clevere, wenn auch ein bisschen platte Unterhaltung irgendwie, ne? Also ich mochte The Nice Guys sehr gern, ich mag Kiss Kiss Bang Bang unheimlich gern. Ich fand Iron Man 3 war einer der besten Marvel-Filme. Also mir gefällt sein Stil einfach unglaublich. Und für mich wirkte der Film einfach unheimlich zusammengetackert an allen Ecken und Enden. So als hätte man wahllos Szenen gedreht, ohne irgendwie eine Idee, wie man die überhaupt inhaltlich verbinden soll. Und dann hat man es versucht, im Schnitt nachher irgendwie, naja, irgendwie noch so einen narrativen Bogen hinzukriegen, und das hat nicht mehr funktioniert. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, Nachdrehs, es gab Nachdrehs bei dem Film, das merkt man unglaublich, und es hat sich einfach nie für mich so ein richtiger Filmrhythmus einstellen können. Das Ganze war, allein der Schnitt hat mich so oft aus diesem Film herausgerissen, weil ich mir dachte so, das war jetzt aber hakelig ineinander gemacht. Und dann fragt man sich wieder zehnmal, wie passiert das? Wo kommt das jetzt her? Warum passt das nicht zusammen? Diese ganze Geschichte um Jacob Tremblay fand ich doof. Ich fand, er hatte seine guten Ansätze. Ich fand, er hatte gerade inhaltlich so ein bisschen dieses Predator-Universum auszuführen, paar Fragen zu klären, fand ich ein paar Ansätze ziemlich cool. Die erste Sequenz des Films ist cool. Da denkt man sich so, oi, das sieht geil aus. Und dann wird der Film immer, immer, immer schwächer. Vor allem auch, weil die Predator, die in diesem Film auftauchen, so unheimlich überhaupt nicht mehr angsteinflößend wirken und in keiner Form irgendwie was Tolles machen. Es gibt so viele menschliche Figuren, alle sind uninteressant, alle haben so ihren Quirk oder irgendwie so eine Sache, die sie irgendwie verrückt machen soll. Die Sprüche fand ich platt und doof, und deswegen, ich hatte nichts, woran ich mich festhangeln konnte. Keine Figur, wo ich dachte, okay, mit der gehe ich jetzt mit, die finde ich sympathisch. Oder keine, ja, kein Antagonist wie den Predator, wo ich sage, oh, wenn der auftaucht, dann geht's richtig rund, sondern der Film war einfach nur für mich so ein richtig, einfach nur ein Tohuwabohu, zusammengeklatscht aneinander, und da macht es einfach nicht sonderlich viel Spaß, sich das anzugucken. Ich fand ihn auch zu lang, und ja, ein paar Action-Szenen sind cool. Das habe ich auch hervorgehoben. Ich fand durchaus ein paar Action-Szenen ganz nett gemacht. Ich mache von auch ein paar Ideen ganz cool. Aber das reicht halt nicht. Das sind dann so Einzelszenen, die ich mir vielleicht irgendwann wieder bei YouTube oder so angucke, aber nie wieder als ganzen Film.
Ja, ich kann deiner Kritik eigentlich größtenteils nur beipflichten. Ich muss gestehen, ich fand ihn nicht zu lang, also Langatmigkeit ist bei mir nicht aufgetreten. Ich war mit meinem guten Freund Nils drin, und der Nils hat nach dem Film was echt Cleveres gesagt, was ich finde, dass das gut zusammenfasst. Er hat gesagt, der Film fühlt sich an, es ist wie eine Klassenarbeit. Ja, du kriegst deine Aufgaben und du machst erstmal das, was du kannst. Das hat Shane Black gemacht. Und hat dann aber keine Zeit mehr gehabt, um die restlichen Aufgaben zu erfüllen. Und so hast du zwar ein paar einzelne Stärken, aber mehr wie eine ausreichend kriegst du dafür nicht. Und ich fand, da waren deutlich zu sehen, was Shane Black kann. Also teilweise mochte ich mochte die Sprüche manchmal. Ich hatte das Gefühl, dass die im Originalton wesentlich besser rüberkommen als im Deutschen. Da kann man auch so ein paar Vergleiche ziehen, wenn man sich ein paar Trailer-Sprüche im Englischen anhört und dann im Deutschen da. Im Deutschen ist es halt immer so teilweise schwierig, solche cool geil Sprüche da irgendwie rüberzubringen, finde ich. Ich fand die Action auch okay. Aber es fühlte sich alles nicht so durchdacht und vor allem nicht komplett an. Und es gab ein paar Journalisten, die waren damals in Kanada bei den Dreharbeiten. Die haben halt davon erzählt, dass sie Szenen gesehen haben, die gedreht wurden, wo die Menschen mit zwei Predatoren gegen diesen Überpredator, gegen diesen Upgrade-Predator kämpfen. Und das fehlt ja jetzt in der Kinofassung komplett. Und das spürst du wirklich, das merkst du. Vor allem der dritte Akt wirkt irgendwie wie aus einem anderen Film gerissen und dran geklatscht, fand ich. Das sind so die Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Bei den Figuren muss ich gestehen, ja, die waren allerdings redundant, aber ich podcaste jetzt echt lange schon mit Thomas, und deswegen sind mir solche komischen Typen irgendwie ins Herz gewachsen, glaube ich. Und ja, also kann aber ansonsten deine Kritik nur unterschreiben. Also
Im
das.
Film gibt es ja auch einen Thomas, den guten Thomas Jane.
Ja, der unter Tourette-Syndrom
Ah,
leidet.
ja.
Genau.
Ja. Ja, wie unser Thomas übrigens auch, aber das werdet ihr nicht hören, weil wir das alles ausschneiden.
Sehr anstrengender Prozess. Ja,
das macht er ja selbst. Ach so. Ja, Thomas.
Ich fühle mich gemobbt.
Ja, ja.
Darf ich?
Ja, du darfst.
Okay. Ich schneide euch nachher raus aus dem Podcast. So.
Dann wirkt das aber traurig.
Ich hab gelernt, man beginnt immer mit was Positivem. Das ist relativ schwer bei dem Film. Aber ich fand auch die Truppe, die sie da gezeigt haben, die irgendwie alle so einen kleinen Tick haben, ein bisschen verrückt sind und irgendwie Traumata hinter sich haben.
Kleiner Tick ist gut.
wirklich gelungen. Das war für mich so das Spaßigste am ganzen Film, wo ich mir wirklich mehr von erhofft und gewünscht hätte. Was aber nachher einfach auch wieder mit diesen Zerstückelungen einfach weggefallen ist. Und ja, es gibt immer wieder Szenen, wo du denkst so, ah ja, nett, cool. Und dann kommt die nächste Szene und du denkst so, wo ist das jetzt hin? Was ist passiert? Was macht ihr denn? Und der Schnitt diesem Film ist einfach so furchtbar, so wie Thomas von da auch schon gesagt hatte, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, die Cutter haben einfach versucht, jegliches noch zu retten, was irgendwie zu retten war. Und das war das bestmögliche Ergebnis. Vielleicht hatten sie auch drei Ergebnisse insgesamt und haben dann drei Filme geguckt und dachten sich, oh, das ist jetzt der am wenigsten schlimmste und den nehmen wir jetzt. Genau, und das merkt man halt die ganze Zeit. Die Action war nett, aber nie irgendwie so, dass sie hätte das ausreizen können, was eigentlich möglich gewesen wäre. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, was ich mir gewünscht hätte. Gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, so, ja, ist ganz nett, aber da geht noch mehr. Der Humor an der einen oder anderen Stelle wirkte dann auch sehr aufgesetzt und nie wirklich gut platziert. Manche Charaktere waren einfach da und du hast dich gefragt, so, ja, schön, dass du da bist, was machst du jetzt? Hast du irgendwie eine Aufgabe?
Das gilt übrigens auch für Hunde.
Ja. Hunde, die immer wieder kommen und man sich denkt, jetzt aber!
Ja, genau, genau.
Die Predators oder der Überpredator, der Predator Upgrade nachher, tatsächlich irgendwie nie das Gefühl so, boah, der ist jetzt wirklich so finster böse, sondern, oh ja, ist halt so ein generischer Bösewicht. Und der menschliche Bösewicht, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, der hat, glaube ich, den fürchterlichsten Abgang bekommen.
Ich fand das Beste war sein Abgang. Das Beste an diesem ganzen Charakter war sein Abgang.
Ungelogen, es tut mir leid, aber ich kam aus dem Kino raus, habe mit meinem Kumpel einen geraucht und habe dann die Frage gestellt, sag mal, der Bösewicht, der an Down Kaugummi kaut, wie ist der nochmal gestorben? Und ich weiß es nicht mehr. Und da war ich wirklich 5 Minuten aus dem Film raus. Das können wir dann aber vielleicht dann gleich nochmal im Spoiler-Part aufgreifen, ja?
Ja. Dann versucht der Film so auf Krankheiten einzugehen, ne? Also der Junge hat halt Asperger, ne? Und
du meinst Aschberger.
Dann Tourette ist ja im Film drin, aber auch das wird nie konsequent irgendwie durchdacht, logisch eingebettet und macht am Ende irgendwie halbwegs Sinn. Und dann kommt das Finale, ja, dann kommt nach dem Finale das weitere Finale. Ja, das ist dann furchtbar. Und dann ist der Film zu Ende.
Ja, aber natürlich mit der Option, dass ein zweiter Teil noch kommt. Aber
genau, ja.
Da wird niemals
ein Vor allem hat Predator Upgrade so seit Independence Day Wiederkehr für mich so das schlechteste Setup für einen nächsten Film überhaupt gehabt. Es ist noch nicht ganz so, sie haben noch nicht wie bei Independence Day 2 in die Kamera gezwinkert und gesagt, bald geht's weiter, Leute, in Space, aber es war auch schon sehr, sehr, sehr enttäuschend.
Ja, aber gibt's mittlerweile auch nur einen Hollywood-Film, der nicht damit endet? So, Leute, Fortsetzung? Also.
Ja, aber nicht so unbeholfen.
Nicht so offensichtlich.
Und auch so uninspiriert wie dann ich, da doch. Ja.
Da muss ich jetzt hands down gestehen, als die letzte Szene kam, auf die wir dann auch im Spoiler-Part nochmal genau eingehen werden, hoffentlich, muss ich gestehen, die hat mir gefallen, weil ich die so dämlich fand, dass ich sage, ey, also um sowas umzusetzen, braucht man Eier, wirklich. Braucht man große Eier, Gratulation, habt ihr bewiesen, wirklich.
Ja.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja, da gibt's viel drüber zu diskutieren.
Also ich glaube, wir können alle drei keine Empfehlung
aussprechen. Nein, leider überhaupt nicht. Ja. Sie hat selbst für ein, hey, paar Leute treffen sich, wir trinken ein paar Bier und gucken Predator.
Nein, selbst das
selbst
nicht,
dafür nein. ist er dann teilweise einfach zu streckt sich, also für mich hat er sich zu sehr gestreckt, das war für mich mein Hauptproblem. Klar, Blut, Action, vielleicht trinkt man dann so viel, dann ist einem das egal, aber ich will nicht da sitzen und mich langweilen.
Oh, man kann ein gutes Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn ein schlechter Schnitt kommt. Aber man überlebt den Film, glaube ich, nicht.
Okay,
Vielleicht jedes Mal, wenn ein etwas aufbloppt, was vorher nicht da war, oder jemand spurlos verschwindet, oder genau. so. Ja,
jedes Mal.
Jetzt habe ich Lust, den nochmal zu
gucken. Jedes Mal, wenn man sich denkt und so denkt, hä? Eintrinken.
Genau. Ungelogen, ich saß wirklich im Kino relativ in der Mitte. Ich glaube, viele hinter mir haben gedacht, ich habe auch Tourette. Weil ich saß auf meinem Stuhl und hab zwischendurch einfach immer wieder so diese Bewegung gemacht, so für mich, hä? Also die Arme nach vorne irgendwie ausgestreckt und dann, hä? Was ist denn jetzt passiert?
So, ja.
Und es gibt wirklich wenig Filme, wo ich im Kino sitze und mir an den Kopf fasse und denke, boah. Aber da ist das öfter vorgekommen.
Ja, deswegen entlässt einen der Film auch einfach so unbefriedigend, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich habe hier gerade ein paar Szenen verpasst. Ja. Für dich kurz rausgezoned oder so, hatte ich ein Blackout, ich weiß es nicht. Aber allein dadurch kann sich ja auch nie irgendwie sowas einstellen wie, ich bin jetzt drin, ich mache jetzt mit, scheiß drauf auf Logik, sondern jetzt geht's rund, ich habe einfach Spaß. Das schafft der Film halt nie, du kommst halt nie rein, weil du immer wieder rausgeworfen wirst durch Hä? Was?
Ja. Ja. Also, Hä? Also ich bin ja auch keine.
Was?
Okay, wir haben es verstanden.
Okay. Wehwohlscheretter. Wir sollten uns Thomas. Nicht darüber lustig
ja.
machen,
okay, ja.
finde ich. Ich bin ja niemand, der bei Filmen jetzt so auf die Logik schaut. Also Logiklöcher ist mir halt egal. Aber wenn ich einen Film gucke und beim ersten Mal mir halt so Logiklöcher auffallen, ist es immer halt dafür ein gutes Zeichen, dass der Film mich von der Geschichte her nicht bekommen hat. Aber auch das ist was für unseren Spoiler-Part. Bevor wir den aber starten, würde ich gerne nochmal ein bisschen was zur Gewalt von euch wissen wollen. Denn der Film ist FSK 16, ist aber, ich glaube, da gehen wir d'accord, ist ziemlich brutal.
Ne? Ziemlich brutal, ja.
Ja.
Da enttäuscht er nicht. Da war, glaube ich, das war so eins der größten Aspekte am Film, wo vielleicht viele Leute, die sich darauf gefreut haben, am meisten Angst vor haben, dass er da enttäuschen könnte. Dass er nicht gewalttätig genug ist.
Ja.
Da enttäuscht er nicht.
Wobei, also ich muss ja gestehen, ich finde die FSK 16-Freigabe finde ich in Ordnung, weil die Gewalt immer ironisch gebrochen wird und so übertrieben ist. Also es gibt ja Szenen, da werden irgendwie drei Soldaten auf einmal irgendwie geköpft mit irgendeiner Harpune und solche Sachen. Da ist die Gewalt im ersten Predator ganz anders, weil die wesentlich radikaler und härter wirkt. Was den Predator Upgrade da abgeliefert ist, finde ich, ist halt so splatterige Cartoon-Gewalt.
Ich finde auch, es ist nicht FSK 18, finde ich immer dann gerechtfertigt, wenn es wirklich verstörend wirken kann in der Form. Ja. Und das kann's, also es tut's bei Predator Upgrade, finde ich auch einfach deswegen nicht, was Comic-Gewalt ist. Klar, da zerfetzen Leute und da werden Köpfe abgehackt und so, aber davon kann man halten, was man will. Ich finde, man kann das durchaus auch angreifen und kritisieren. Es ist humoristisch unterlegt. Viele von den Gewaltsequenzen sind Szenen, wo man lachen soll oder sich amüsieren soll irgendwie darüber, wie bescheuert gerade jemand vielleicht gestorben ist, auf welch blutige Art. Es gibt tatsächlich am Anfang des Films eine Szene, wo Blut sogar mal richtig cool eingesetzt wurde, fand ich.
Ja.
Das war so die einzige Szene, wo die Gewalt so ein bisschen das Gefühl von richtiger Gewalt innehatte, von das ist finster und der Predator macht einen dadurch ein bisschen Angst, aber da das sonst komplett einfach rausfällt, finde ich die 16 eigentlich auch in Ordnung.
Und vor allem, die Gewalt ist ja meistens schnell vorbei, also die Kamera hält ja nicht Ewigkeiten drauf. Mal abgesehen jetzt von der Anfangsszene, die ja natürlich schon, da sieht man schon ein bisschen länger Gewalt, aber ja. Thomas, hast du noch was zum Thema Gewalt im Film?
Nö. Eigentlich wurde jetzt alles gesagt.
Okay. Habt ihr sonst noch irgendwas, was wir spoilerfrei behandeln können? Weil ansonsten können wir in den Spoiler-Teil gehen, auf den ich mich schon unglaublich freue.
Ja, unbedingt.
Guckt euch Predator Upgrade an, um unseren Spoiler-Part zu hören.
Ja.
Oder hört ihn euch einfach so an, weil es lohnt sich nicht, den Film anzuschauen.
Gibt es einen Grund, Predator Upgrade zu gucken? Genau, den einzigen Grund, den es gibt, ist, dann könnt ihr nämlich diesen Spoiler-Teil jetzt hören.
Yeah.
Okay, also, Spoilerwarnung ist damit ausgesprochen. Ich fange gleich mal an mit einer Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Wie lange braucht ein menschlicher Darm, um Predator-Technologie zu verdauen?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil zum Anfang schluckt er das Ding einfach runter und geht dann irgendwo hin.
Wir sollten für all die, die der Film egal ist und einfach nur wegen unserer Stimmen das hören, erklären, wovon wir reden.
Ja. Genau, also diese Kugel, die halt die Predators unsichtbar macht, das wird dann einfach so dargestellt, als wenn sie diese Kugel technologisch brauchen, um die Unsichtbarkeit herzustellen. Und die klaut er ja vom Predator und schluckt sie dann runter.
Genau, die Hauptperson schafft es am Anfang, ein paar Dinge der Predator-Rüstung irgendwie zu klauen. Die Maske kriegt er, diese Kugel kriegt er und für den Unterarm, wie nennt man das? Unterarm-Ding, was sich um den Unterarm schließt, Vorrichtung.
Unterarmschutz.
Unterarmschutz, genau.
Wo der PC genau, er ist ja in Südamerika, ne? Und er braucht ja eine Weile, bis er dann wieder in den USA ist. Und wird er dann auch interniert und dann verhört. Und ich glaube, das ist schon eine Zeit, die dazwischen liegt einfach. Und dann vergeht noch mehr Zeit, indem sie dann irgendwann da wieder zu der Heimatstadt fahren. Und dann plötzlich muss er kacken. Und diese Szene ist so aberwitzig banal. Dass er wirklich so rumläuft und na la la und jetzt machen wir das und das. Oh, ich muss mal kacken. Das passiert mir auch ständig.
Obwohl, warum schickt der überhaupt die Predator-Maske und das Unterarm-Ding, was sich um den Unterarm schließt, an seine Ex-Frau und seinen Sohn?
Nein, das schickt er ja ins Postfach.
Ach so.
Das Postfach, was dann nicht mehr bezahlt worden ist. Und deswegen.
Ja, aber warum tut er das? Warum benutzt er die Kugel nicht, um sich unsichtbar zu machen und vor den ganzen Militären abzuhauen?
Diese Szene ist schon so geil zum Anfang, weil er gibt dieses Paket, seinen Rucksack, dem Typen und sagt halt, ja, du musst es unbedingt da und da hinschicken, zeigt seine Waffe und das war's dann. Dann geht der Typ nach hinten und weiß, wo es hingeschickt wird, dass er das in so einen Karton einpackt, weiß, dass er sich die Maske nicht selber unter den Nagel reißt und so.
Nein, der Typ schickt das nicht los wegen der Waffe, sondern wegen diesem Unsichtbarkeitsding. Weil er sieht die Waffe und reagiert ja dann eher so, er sagt, ja, mir doch egal, und dann macht er sich doch unsichtbar.
Ja.
Und erschreckt.
Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn.
Doch, das macht voll den Sinn.
Ich finde aber tatsächlich, das war eine der ersten Szenen, wo man sich das erste Mal gefragt, also gar nicht mehr von den Logiklücken, sondern allein vom Schnitt, wo man sich das erste Mal gefragt hat, wo befinden wir uns gerade? Ja. Er ist da in Südamerika oder wo auch immer er war und schickt diese Sachen los und klar, ne, soll er machen, mal schauen, was passiert. Schnitt! Wir sind an einem komplett anderen Ort, man hat jede Form von Zeitlichkeit verloren, man weiß nicht mehr, was los ist, man weiß nicht, was mit diesen ganzen Figuren geschehen ist. Sein Team, was am Anfang vom Predator, der auf der Erde landet, also der Film fängt ja an mit, der Predator wird vom anderen Predator gejagt, in Space. Mhm. Und die Szene sah geil aus. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der Film in 3D ist. Als wir bei der PV die 3D-Brillen gekriegt haben, dachte ich mir, oh. Und diese erste Szene sah cool aus, auch in 3D. Und dann stürzt der, war eigentlich schon fast die beste Szene mit. Und dann stürzt der Predator auf der Erde ab und bringt das Team von unserem Hauptcharakter um. Und er sagt auch im Laufe des Films ja immer wieder, mein Team, ich habe mein Team verloren. Von dem Team sieht man zwei Menschen. War das sein ganzes Team? Was passiert? Das war so für mich der erste Moment. Es gibt dieses Setup mit dem Team von ihm, was umgebracht wird. Er hat diese Technologie, entkommt dem Predator auf irgendeine Art, ist dann in einer Bar und Schnitt. Wir sind wohl komplett anders und es ist alles vollkommen egal.
Ja.
Und das passiert in dem Film ständig.
Ja, also ich finde, der Film hat wirklich Probleme damit, wenn es darum geht, einem zu suggerieren, wie viel Zeit ist vergangen und wo sind wir.
Das stimmt.
Ja. Und also ich hatte, wie gesagt, als er dann diese Kugel dann irgendwann auskackt, was natürlich auch begleitet wird mit ein paar Witzen, hatte ich schon...
Ein paar Witzen?
Hatte ich so das Gefühl so, ach ja, stimmt, die gab's ja auch noch, weil ich da schon das Gefühl hatte, dass das so ein typischer Film ist, der ganz viele Sachen andeutet, ohne sie aber zu benutzen. Ein schönes, schönes Beispiel ist, der Jacob Tremblay spielt ja den Sohn des Helden, der halt Autist ist. Und es gibt eine Szene, das ist eine der ersten Szenen, da da sind ein paar Rowdies und die verwüsten halt so ein paar Schachbretter. Und der kleine Junge, klar Autist, wir kennen das, das wurde sich mal im Film gezeigt, ohne Probleme stellte die Schachbretter und die Figuren wieder ganz akkurat, so wie es vorher stand, dahin. Und ich dachte mir, okay, das muss ja irgendwie wichtig sein. Ist es aber nicht. Es spielt keine Rolle. Und übrigens auch ganz nett, zum Thema Logikloch, ist die Szene davor, wenn dann diese Rowdies den Feueralarm auslösen und der kleine Autist dann irgendwie da so zusammenschreckt. Ja, er aber am Ende des Films keine Probleme hat, wenn um ihn alles explodiert. Es ist vollkommen egal.
Total dramatisch, fliegt rum, er ist vollkommen rausgerissen aus seinem normalen Alltag, was ja eigentlich das Krankheitsbild ja umfasst. Und das ist überhaupt kein Problem mehr, hat keine Attacken mehr, fasst sich nicht mehr an den Kopf oder
aber
sowas.
Aber da ist ja schon Bewegung. Klar, dass er ein Superheld ist. So, ja. Deswegen zum Beispiel diese Schachbrettszene, so random sie auch irgendwie war, die hatte zumindest die Verknüpfung da, dass man das erste Mal merkt, okay, er hat halt diese besondere Begabung. Und der Film stellt Autismus dann ja auch sehr stark als Superpower dar, als neue Evolutionsstufe des Menschen. Ja.
Die Idee dahinter ist ja auch irgendwie nett, aber...
Nee. Aber ich finde, diese Schachbrettszene hätte er nicht gebraucht, weil er dann irgendwann kurze Zeit später dieses Predator-Equipment bekommt und es schafft, ohne Probleme das zu aktivieren und damit rumzuspielen.
Ja, der Film hat viele, das ist halt eine Idee. Ich schätze, es war einfach eine Idee von wegen, wie können wir am Anfang zeigen, dass er autistisch ist, ja, aber dass er diese Gabe besitzt auch irgendwie. Und dann, ich hatte eh das Gefühl, Predator Upgrade war ein Film, dessen Drehbuch im Laufe des Filmprozesses irgendwie geschrieben und ja halt auch sehr oft umgeschrieben wurde. Und da, ich glaube, da wurden einfach sehr viele Szenen komplett obsolet, aber man hat sie halt drin gelassen, weil, warum nicht? Passt ja doch irgendwie.
Ich hab da auch ein paar Beispiele für, weil gleich zu Beginn wird ja dann der Bösewicht eingeführt, der Kaugummi-Kaunde. Ja. Und danach ist der wieder weg, so, wo du denkst so, okay, was machen die jetzt da und untersuchen die das jetzt noch? Von wem kommen die denn überhaupt? Ist das eine Regierungsorganisation? Sind das irgendwie Söldner? Die finden ja nachher auch eine absurde Erklärung dafür, warum sie die Predators verfolgen. Klimaschutz. Und dann wird die Wissenschaftlerin eingeführt. Das ist ja wirklich eine bescheuerte Szene. Vor allem, wie sie nachher erklärt, warum sie ausgewählt wurde. Also sie kann ja übrigens auch kämpfen und ist total fit und so. Und sie ist ausgewählt worden, weil sie einen Brief an den Präsidenten als Kind geschickt hat, dass sie unbedingt, wenn es den ersten Kontakt gibt, das untersuchen
muss. Ja, gut, wird. Das hat halt sonst keiner gemacht. Und da wussten sie halt nicht, wen sie sich richten soll. Aber so, ja gut, sie hat geschrieben, jetzt haben wir einen Alien-Kontakt.
Genau, und es wird dann gesagt, so, dann hat sie irgendwann ihre Arbeit eingereicht und ein Computer hat die Verbindung mit diesem Brief gefunden. Aha.
Und sie musste ihren Hund zu Hause lassen, ne?
Ja, scheinbar. Vielleicht war es auch nicht ihr Hund. Wer weiß.
Aber
wir wissen es einfach nicht.
Und dann noch Nummer drei noch. Dann sind sie ja nachher in dieser Basis, wo dann der Predator nachher ausbricht. Da würde ich nachher gerne was zur Action noch irgendwie mit einfügen. Und da ist ja dieser andere Wissenschaftler, dessen Namen ich schon...
Es ist auf jeden Fall
Gary Buseys Sohn.
Genau, Gary Buseys Sohn,
ja.
Jack Busey.
Ja.
Und Gary Busey spielt einen der, in Anführungszeichen, Bösewicht in Predator 2. Und der spielt auch, glaube ich, den Sohn dieser Figur wohl.
Ja. Und der wird dann auch eingeführt und hat irgendwie so ein paar Szenen und danach ist er einfach weg.
Naja, das war auch eine Szene mit ihm... Mit Jack Busey, wenn sie dann in dieser Facility sind und der Predator ist sediert, sie haben ihn gefangen, sie wollen als Wissenschaftler herausfinden, ja, wie ist die DNA-Zusammensetzung des Predators, wo sie dann ja auch auf die Erleuchtung kommen, dass dieser Predator menschliche DNA besitzt. Dann gibt's das Mayhem, wo der Predator aufwacht und die alle umbringt. Und Olivia Munn als einzige fliehen kann, dann guckt sie nochmal in den Raum rein und Jack Busey ist da und guckt raus und sagt, ja, bring den Predator um. Oder so, nur so, man sieht nur so einen Kopf vom Fenster, ja, bring den um. Warum lebt der noch? Warum? Was? Warum ist er nicht komplett verstört? Und warum soll sie den Predator umbringen?
Warum soll sie jetzt da hinterher rennen und den Predator umbringen? Oder zurückholen?
Aber sie macht das ja auch. Das ist ja,
sie macht's auch. Und soll danach umgebracht werden dafür.
Ja.
Aber ich meine allgemein, diese Sache mit dem gefangenen Predator ist ja im Grunde auch nur ein Mangel an Kommunikation, denn am gegen Ende, so im dritten Akt, kommt ja raus, der ist eigentlich gut. Der wollte den Menschen helfen. Ist scheiße gelaufen, ne, mit der Ankunft.
Aber auch, ja. Und das war für mich auch tatsächlich ein Problem. Ich fand auch die Idee okay, dass der Predator den Menschen helfen will. Ich fand auch den Grund dafür ganz cool. Da werden wir sicher auch gleich noch drauf eingehen. Aber was mich zum Beispiel daran wirklich gestört hat, war, dass sowohl dieser Predator den Menschen eigentlich helfen will, als auch der Super Predator gar nichts gegen die Menschen haben. Der Super Predator jagt den Predator und der andere Predator will den Menschen helfen. Das heißt, die Menschen sind eigentlich gar nicht gejagt in diesem Film. Und ich find's eigentlich eher spannend, wenn diese Söldnertruppe gegen einen Predator kämpfen muss, der sie aufs Erbittlichste jagt und sie werden auf jeden Fall sterben, wenn sie nicht gegen ihn kämpfen. Alle Figuren in diesem Film hätten die ganze Zeit weglaufen können, wäre okay. Wenn nichts passiert. Ja. Und das nimmt halt schon stark von der Spannung einfach weg.
Vor allem, was ich halt schade fand im ersten Teil, ja, sterben die so nach und nach, so 10 Little Indians mäßig. Und in Upgrade passiert das innerhalb von gefühlt 5 Minuten. Am Ende. Ja. Weißt du, ich dachte schon so, ey, warte mal, überleben die etwa alle oder die meisten? Dann wirklich so innerhalb von nur zack, 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 zack.
Zack, zack, zack.
Ist dann nur noch der eine übrig ist.
Und mit glorreicher gegenseitiger Erschießung.
Wobei, okay,
das war die Szene
war geil. Die Szene war geil, sorry, die war super. Ja.
Das war eine Shane Black-Szene, fand ich total.
Ja, ja.
Diese absurde, groteske Situation, wie sie sich beide diagonal gegenüber hängen, / liegen und sich gegenseitig erschießen, weil sie auf jeden Fall sterben müssen. Ja. Das ist einfach irgendwie romantisch, aber auch ganz schön fettig.
Ja.
Was haltet ihr denn von der Erweiterung des Predator-Mythos, sage ich jetzt mal? Weil ja schon in dem Film die Idee reinkommt, dass die Predator nur deswegen auf die Erde kommen, auch so oft in letzter Zeit, weil die Predator wissen, dass die Erde bald der gar ausgemacht wird durch Klimawandel und so weiter. Die Erde ist bald hin, die Menschen sind bald tot und die Predator sammeln das Rückgrat von einem besonders starken Krieger deswegen, weil sie daraus die DNA von diesen starken Kriegern herauskriegen, um sich selbst zu modifizieren.
Da habe ich im Kino geweint. Ich bin einfach kein Freund davon. Nein. Ich bin kein großer Fan davon, wenn solche Mythen so komplett immer weiter ausgebaut werden. Und ich fand gerade das Schöne am ersten Predator ist halt, du weißt oder du erkennst irgendwann, der jagt halt wirklich als, das ist ein Trophäen für ihn. Das siehst du ja auch im zweiten Teil, wenn du dann halt das Raumschiff siehst mit den anderen Trophäen. Und diese Erklärung, mach das alles für die DNA, das ist so, nee, sorry, das fand ich doof. Ja. Ich weiß, es gibt dank der Comics und was ich Videospiele gibt's auch, wird auch diese Predator-Welt ist schon längst ausgebaut und es gibt verschiedene Rassen und Bad Bloods und wie sie alle heißen, aber ich mag es, wenn dieser Mythos immer eine große Unbekannte hat und das wurde bei Predator Upgrade ordentlich mit Füßen gestoßen, deswegen fand ich das ziemlich meh.
Ich kann das auch total verstehen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt nicht so in diesem ganzen Predator-Franchise so unheimlich investiert bin. Ich fand das tatsächlich war für mich einer der positivsten Aspekte an Predator Upgrade, dass sie halt dieses Universum ausgebaut haben und sie die Motivation der Predator so ein bisschen ausgebaut haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film aussagt, die Predator machen das schon immer so und die Predator jagen nur und weil sie die DNA von irgendwie Superkriegern raus haben wollen. Ich hatte schon das Gefühl, die machen das, weil sie Trophäen sammeln wollen, das cool finden, aber sie machen das halt auch noch. Irgendwie, deswegen reißen sie halt die Köpfe mit Rückgrat ab und so weiter. Das fand ich grundsätzlich ganz interessant. Es hatte halt kein es ist auf nichts hinausgelaufen. Das war das Problem. Aber der Ansatz, den fand ich ganz interessant.
Ich habe mich halt nur gefragt, die haben halt so eine erweiterte Technologie. Die können doch bestimmt diese DNA auch holen, ohne Leuten den Schädel mit seinem Wirbelsäule rauszureißen.
Du musst aber auch Arbeit und Spaß irgendwie vereinbaren. Ne? Das ist ja schon.
Was ist denn eigentlich alles Kanon in der Geschichte? Sind die AVP-Filme Kanon?
Aber wurden die, also ich hab's selbst nicht gemerkt, aber ich hab's in einer Review gesehen. Da hat einer gesagt, in Predator Upgrade kommt der Stab aus Alien vs. Predator 1 vor. Das heißt, es muss Canon sein.
Es ist.
Ja, stimmt, so ein Stab kommt
zum Einsatz. Es ist vielleicht einfach so wie bei Predator 2, dass irgend so ein Ausstattungsfuzzi gesagt hat, so, ach, das ist ein netter Gag. Ja. Und deswegen meine Bitte an Ausstattungsfuzzis, lasst es. Weißt du, ihr löst damit eine Lawine los. Bitte lasst es.
Also ich hätte jetzt gesagt, wenn das auch Kanon ist, dann weiß man, dass halt die Predator schon sehr, sehr lange die Erde besuchen und sich nicht offensichtlich weiterentwickelt haben und jetzt plötzlich die menschliche DNA für sich entdecken und sagen, das ist aber nett.
Ja, aber ist der Upgrade-Predator, ist das ein Predator, der ja geupgradet wurde durch DNA von...
Ja, von Arnie,
sieht man ja. Ja, ich weiß nicht, weil in Predators, der ja durchaus Canon ist, tauchen ja auch schon große Predator mit Predator-Hunden auf und so. Also, ich habe das nicht so ganz verstanden, ob der große Predator irgendwie einen Hybriden darstellen soll, obwohl ja der Kleine, der den Menschen hilft, der eigentliche Hybrid war, weil der hatte ja menschliche DNA, wo ich aber nicht genau weiß, was dem Predator das bringen soll, menschliche DNA zu besitzen, also wo macht ihn das besser? Ich habe einfach, deswegen, ich mochte diesen Ansatz, aber die Ausführung war...
Genau, der Film hat dafür keine Antworten und ich finde, dann hätten sie lieber bei Mythos bleiben sollen und irgendwie den Predator als eher sehr, sehr, sehr konzentrierte Figur darstellen sollen, der einfach sehr gerne auf die Jagd geht und sich immer wieder den Herausforderungen stellt und quasi in der ganzen Galaxie Wesen sucht, mit denen er sich messen kann. Also einfach diese Competition. Und da findet er scheinbar auf der Erde genug Möglichkeiten mit. Und das macht halt Spaß. Aber jetzt da, so wird es dargestellt von wegen, also es wurde ja auch so suggeriert, als wenn die Erde sich ja weiter erwärmt und Klimawandel voranschreitet und wir dann alle tot sind, dann kommen die Predator nachher und fühlen sich hier total heimisch und bauen vielleicht eine Kolonie auf. Also das wurde ja auch so dargestellt. Das macht ja auch keinen Sinn. Also was sind denn dann die Predator? Sind die jetzt Kolonisten? Sind sie jetzt nur reine Jäger? Sind sie Wissenschaftler? Wollen sie sich evolutionär weiterentwickeln? Also,
Vielleicht sind sie halt einfach nicht alle gleich. Jeder Predator, es gibt dann... Das fand ich, deswegen fand ich die Grundsatzidee, dass er den Menschen helfen will, der Predator, irgendwie ganz witzig. Weil das so ein bisschen ein Bild auf die Predator-Rasse halt geworfen hat, von wegen, naja, scheinbar gibt's auf der Predator-Welt da auch einfach wie bei uns so ein paar Konflikte. Es gibt halt, wahrscheinlich gibt's diese klassischen Krieger, die sagen, nein, wir Predator gehen schon immer im Universum durch die Gegend und bringen alle um, außer die wir nicht umbringen können. Dann gibt's aber die Hipster-Predator, die sagen, nein, wir müssen diese minderen Rassen schützen. Wir können nicht immer auf DNA-Harvest gehen. Und ich schätze, das war einer von denen.
Wobei
im Shane Black Predator Universum wäre das, glaube ich, gar nicht so unrealistisch, dass das wirklich so sein könnte.
Wobei in den ersten beiden Teilen ist es schon deutlich gemacht wird, dass der nicht wahllos tötet. Also er tötet ja wirklich nur Gegner, die er für ebenbürtig hält. Oder grob gesagt Leute mit einer Waffe. Ja. Aber ich glaube, im Predator 2 zum Beispiel gibt es eine Szene, da ist eine Polizistin, die bedroht den Predator mit einer Waffe und er... Die ist schwanger, das sieht er halt mit seiner komischen Super-Ultra-Vision da und dann lässt er sie in Ruhe. Also in den Vorgängern ist schon deutlich geworden, dass sie so eine Art Kodex haben.
Ja, aber trotzdem gibt's doch sicher dann Predator, die dann komplett gegen Gewalt sind und dann auch dieses super übermännliche Messen.
Das sind die Veganer.
Was haltet ihr von folgender Theorie? Es gab letztens auf dem Predator-Planeten eine Wahl und die hat einen Predator gewonnen mit der komischen orangenen Toupee und der hatte den Slogan Make Predators Great Again. Ja, und er hat dann gesagt, ja, wir werden unser DNA upgraden, ja, and the humans will pay for it.
Wir brauchen den Autismus der Erde, denn nur so können wir zu den wahren Predator überwesen werden.
Ja. Also wie man einfach schon feststellt, das ist nicht zu Ende gedacht, das führt einfach ins Nichts so
Aber
es bringt mehr Fragezeichen
als andere. Fragezeichen, jetzt müsst ihr mich beide nochmal aufklären, weil es war nicht gelogen. Ich hatte nach 5 Minuten nach dem Abspann schon vergessen, wie der Bösewicht, gespielt von Sterling K. Brown, kennt man vielleicht aus dieses Ass, stirbt. Wie stirbt der nochmal?
Der guckt nach links und will gleichzeitig schießen und hat ja auf der rechten Schulter die Waffe und ballert sich damit einfach selber in den Kopf.
War das eine Predator-Waffe? Was war das für eine Waffe?
Ja.
Der rennt nämlich am Ende irgendwann ins Bild und der hat auf der rechten Schulter diese sich selbst bewegende Knarre.
Genau. Ja, und dann. Die ist aus Teil 1.
Und dann guckt er nach links und die Waffe auch und der schießt
das
sich
ist
selbst.
So,
in den
so eine
Kopf
bescheuerte
in
Szene.
In einer solchen Millisekunde. Ich kann total verstehen, dass du das verpasst hast. Du blinzelst und das ist weg.
Eine Sekunde, ja. Genau. Und dann ist es weg.
Schade, das klingt nämlich irgendwie witzig, bin ich ehrlich.
Ja, wie gesagt, ich fand den Abgang durchaus, weil ich dachte mir die ganze Zeit, ich persönlich brauche diese Figur nicht.
Ja.
Ich habe das auch irgendwie in der Kritik irgendwie versucht damit zu verpacken, dass ich geschrieben habe, die Menschen treffen auf noch nichtssagendere Menschen. Und das sind im Prinzip die Bösewichte. Diese ganze Figur von dem Herrn Sterling wirkte auf mich nachträglich reingeschrieben in den Film. So, wir brauchen noch eine menschliche Antagonistenfigur. Wir brauchen irgendeine Figur, weil die Predator ja diese Menschen, also unsere Haupttruppe, gar nicht wirklich eigentlich jagen. Brauchen wir eine Figur, die irgendwie für noch ein bisschen Gefahr sorgt. Die jagt dann eigentlich wirklich. Aber,
und lass den Kaugummi kauen und sieht
das,
noch
böse. Das sieht böse aus.
Aber das
und dann macht er aber trotzdem Witze. Ja. Aber dann ist er dann doch wieder böse.
Das ist krasse, weil wenn du die Figur auf dem Blatt Papier liest, ja, dann könntest du auch annehmen, die gehört zu der Truppe der Helden.
Ja, wirklich, total. Ich dachte auch hier und so, okay, die werden sich schon noch verbünden. Und dann gibt's diese Szene, wo er mit Jacob Tremblay spricht, wo sie Jacob Tremblay entführen wollen. Und da ist er erst sogar fast ein bisschen sympathisch. Und dann switcht er halt um und wird böse. Und klar kann man das irgendwie so interpretieren von wegen, naja, er spielt das dem so ein bisschen vor. Aber es wirkt in dem Film nicht so. Es wirkt einfach, als würde die Figur, vielleicht leidet sie der Schizophrenie. Jede Figur hat ja irgendwas in dem Film. Sie passte für mich einfach in diesen gesamten Film nicht rein. Sie wirkte so total angeklatscht. Und deswegen fand ich den Abgang ja auch so toll. Weil für mich hat der Film das fast damit kommentiert, wie nutzlos diese Figur war. Zack, einfach weg. Was? Und das war an Predator Upgrade eh noch einer der positivsten Aspekte. Ich hatte schon ab und zu das Gefühl, der Film kritisiert sich selbst teilweise hier und da, gerade in solchen Szenen, wo er selbst anerkennt, ja, das ist Blödsinn und das ist scheiße irgendwie und das behandeln wir jetzt auch so.
Welche Szene mir übrigens zu denken gegeben hat, oder wo ich dachte, ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil mich das Schicksal einer Figur interessiert, um es mal so zu nennen, ist, wenn die Ex-Frau des Helden Besuch bekommt von zwei so Regierungsbeamten und dann kommt dieser Upgrade-Predator und metzelt diese zwei Typen wirklich auf brutalste Weise nieder. Und ich denke mir, dann ist die Szene zu Ende, ich denke mir so, okay, was ist mit der Ehefrau? Die stand gerade eben gefühlt 3 Meter neben diesem 4 Meter großen Predator und es wird nie wieder darauf eingegangen.
Ihre letzte Szene ist doch die, wo sie das, wo sie mit ihrem Mann telefoniert und sagt, dass er abhauen soll und dann schmeißt sie das Handy in den Mixer da rein.
Und dann sagt sie noch,
you fucked with the wrong family und dann kommt sie nie wieder.
Nee, das ist die vorletzte Szene.
Nee, danach kommt ja noch die Szene
genau, mit dem Keller.
Ach, da kommt sie noch?
Ja.
Ja. Aber sie ist ja
nicht mehr.
Sie ist ja nicht mal mehr in der Endszene zu sehen. Um irgendwie so darzustellen, ach, sie hat überlebt, sondern es wird einfach, die ist jetzt verschwunden.
Sie hat ihren Zweck erfüllt.
Ja.
Aber um nochmal auf den schlechten Schnitt zu sprechen zu kommen, die Szene, die er gerade beschrieben hat, wo er ihn verhört, ne, und dann quasi er die Karte zeichnet und der Soldat ja feststellt, der malt eine Karte. Das könnte ein Hinweis sein. Das sind wirklich die Momente, wo der Film richtig, richtig kacke geschnitten ist.
Ja.
Es gibt nämlich dann die Szene, wo der Hauptdarsteller, Namen schon wieder vergessen,
Boyd
gefoltert wird. Ja, genau, gefoltert wird, ne? Von so zwei Army-Typen in voller Montur. Dann kommt ein kurzer Schnitt von seinem Schatten, der auf sie zugeht, auf die Wissenschaftlerin. Dann ein Schnitt zu dem Hubschrauber. Und dann ein Schnitt wieder zu ihm zurück, wo dann so suggeriert wird von wegen, es gab den Tötungsbefehl. Und dann sind plötzlich diese beiden Soldaten, sehen dann ganz anders aus und haben andere Klamotten an. Ist euch das aufgefallen?
Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber diese gesamte Szene in der Mitte, wo sie, sie rennen ja die ganze Zeit eigentlich weg und versuchen zu entkommen, aber gleichzeitig rennen sie dem Predator auch immer wieder in den Weg. Diese Szene, wo sie dann typischerweise gefangen werden, gefangen genommen, wieder, also wieder eingesammelt werden von dem Bösewicht.
Wie finden die Bösewichte die?
Diese Szene wirkte für mich wirklich komplett, als wäre die nachträglich reingeschnitten worden in den Film. Ja. Also deswegen meinte ich auch, diese Figur von dem Antagonisten, das war, glaube ich, alles nachträglich reingeschrieben. Und der Film erweckt das Gefühl, als hätte schon eine Schnittfassung bestanden und sie hätten aber nichts mehr dafür groß neu gedreht, sondern einfach diese neue Szene einfach mitten reingeklatscht. Und dann, es gibt zum Beispiel, dann gibt es noch einen Schnitt direkt da dran, wo man dann sieht, wie er doch den Jacob Tremblay doch zum Hubschrauber bringt. Und noch ein paar Szenen davor waren sie noch im Haus. Das heißt, diese gesamte Szene, oder die gesamte Moment, wo er runtergebracht wurde, ist nicht mit drin. Und auch diese Szene, wo er ihn zum Hubschrauber bringt, wirkt so, als hätten sie ein Double genommen, weil sie müssen ja noch irgendwie zeigen, dass sie ihn jetzt entführen. Es ist einfach so, dieser Film hatte riesige Nachdrehs. Und ich habe tatsächlich sogar die News damals verfasst, wo Keegan-Michael Key gesagt hat, was neu gedreht wurde, welche Szenen nicht vorkommen. Und deswegen hatte ich mich so ein bisschen spoilern lassen. Und da gab es ja Szenen am Ende des Films, wo du ja auch schon teilweise darauf eingegangen bist, in denen Predator-Mensch-Hybriden aufgetreten sind. Mehrere noch, mit denen sie die Menschen gemeinsam gegen den Super-Predator kämpfen. Und das kam ja scheinbar so schlecht an bei Test-Screenings, dass sie das alles gecuttet haben. Aber wenn man sich den Film jetzt vor Augen führt, das schließt zum einen diesen angefangenen Storybogen um diese Menschen- und Predator-Hybriden, der nie wieder vertieft wird in dem Film. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese gesamte menschliche Antagonistenfigur und das Militär und so, das kaum in diesem Film eigentlich vorkam. Und die sozusagen der Ersatz dafür, für diese Menschen-Predator-Hybriden am Ende waren. Und dass das irgendwie noch nachträglich reinforciert wurde. Und ich wünsche mir schon fast, dass der Film eigentlich einfach so geblieben wäre, trotz Menschen-Predator-Hybriden, was ja so viele Leute irgendwie so doof fanden von der Idee. Aber zumindest hätte der Film dann eine Form von Anfang, Mitte und Schluss gehabt, vielleicht?
Ja. Ich muss gestehen, ich habe gerade dieses Kopfkino wie Prädatoren mit menschlichen Damen schnackseln. So in diesem Laborkomplex, so im Keller, ist dann so eine herzförmige Couch, Sekt, romantisch hängen ein paar menschliche Schädel an der Decke und dann geht's ab. Ich habe einen Krankengeist, ich gib's.
Mit den Zähnen am Mund kann er sich ganz schön streicheln.
Ja, übrigens der erste Predator.
Jetzt wird's
der erste Predator-Film, in dem man sieht, wie der Predator einen Menschen beißt, übrigens. Kleiner Fun-Fact.
Ja, stimmt.
Oh, stimmt, ja.
Übrigens,
Die Szene im Labor, weil ich ja vorhin schon sagte, das ist irgendwie eine nette Action-Szene, aber da hätte ich mir mehr erhofft.
Ganz ehrlich, was verstehen die unter Sitieren?
Ja, das
also,
war auch
also wir haben ihn sitiert und dann wacht er auf und dann dachte ich so, okay, ja, wir haben doch bestimmt irgendwelche Fesseln noch dran oder so. Nö, wir gehen ja bestürzt uns alle auf den Predator drauf.
Vor allem, die wussten ja, was der Predator ist.
Ich würde als Wissenschaftler nie auf die Idee kommen, mich daneben zu chillen in dem Predator, ja, und ihn mal am Arm festzuhalten und den runterzudrücken, wenn ich nicht mal 10 Liegestütze schaffe, so, oh nein, der Predator ist böse, ich halte ihn mal fest. Also, das war echt bescheuert.
Tatsächlich fand ich das war für mich fast die beste Action-Szene des Films, weil die hatte zumindest so ein paar mehr Ebenen. Ich meine, zum einen rastet der Predator aus und wirft Leute durch die Gegend, das ist ganz, ganz cool. Und dann gibt's halt die Szene mit Olivia Munn, wo sie durch die jetzt fehlt mir der Begriff.
Schleuse.
Ja, wo sie durch die Schleuse wieder durch muss und dann sich ausziehen muss und so weiter. Und sie halt dekontaminiert werden muss, bevor sich die Tür öffnet und sie raus kann. Und während sie das tut, metzelt der Predator halt alle Leute nieder und kommt immer näher. Und das fand ich so vom Grundsetup eigentlich ganz spannend. Auch dann, dass sie dann da hockt und er halt reinkommt, er lässt sie dann am Leben. Aber so eine Form von Action-Szene kommt nie wieder, weil die Action-Szenen danach bestehen immer daraus, dass die Hauptfiguren oder die Nebenfiguren haben Waffen in der Hand und sie schießen auf den Predator oder sie schießen auf sich gegenseitig und das war's. Also 90% des Films sieht man Leute mit einer Waffe im Anschlag schießen.
Zum Thema,
und das ist alles.
Ja, zum Thema Waffe möchte ich noch was vorbringen, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar dachte ich immer, dass die Predators einfach gekonnt sind mit ihren Waffen. Ja, aber dank Predator Upgrade, weiß ich, nee, die sind Cheater. Denn es gibt eine Szene, in der Jacob Tremblay mit so einem Predator-Helm an Halloween durch die Straßen geht und von irgendeinem Typen mit irgendwas beworfen wird und diese Maske dann automatisch dann erkennt, oh, ich werde angegriffen und den Typen dann irgendwie zu Moose schießt. Da dachte ich so, diese ollen Cheater. Ich dachte immer, sie machen die selbst, aber anscheinend nicht.
Vor allem hat der Junge einen Menschen getötet und ist vollkommen egal.
Ja, genau, das fand ich halt auch so krass, ne? So, ich hab den Dude gerade weggeblasen, ist egal. Aber da gibt's ja nachher noch so eine Szene, die Stu, da hatten wir schon mal geschrieben gehabt, die du ja ganz geil findest, ich aber total irritierend fand, wo er sich unsichtbar gemacht hat und dann in das Raumschiff sich reinschleicht, ne? Mit den zwei Bösewichten, den Kaugummi-Kauenden, und ich nenne ihn mal seinen Adjutant X. Und dann verwandelt er sich quasi zurück und bin da und hab quasi seine Betäubungswaffe in der Hand. Und der Typ fragt dann sein Adjutant X, ey, was willst du jetzt? Willst du uns mit der Betäubungswaffe umbringen? Und er zieht voll auf sein Auge, drückt ab.
Ja.
Neben seinem Sohn, ohne Grund, knallt er einfach einen Unbewaffneten das ab, ja?
Glaubst du nicht, aber ich habe heute erst noch ein Video dazu gesehen. Das ist findet bei so ziemlich jedem Shane Black Film statt. Ob jetzt Drehbuch oder Regie. Das hast du bei Iron Man 3, bei Last Boy Scout, bei Nice Guys, bei Kiss Kiss Bang Bang. Hast du ganz oft solche Szenen. Weil ja Shane Black immer gerne an Weihnachten seine Handlung spielen lässt. Ja, gut, in dem Falle bei Predator Upgrade ist jetzt Halloween, aber gut. Und es sind immer Kinder mit dabei. Und auch, dass ein Kind beiwohnt, wenn der Erwachsene den anderen Erwachsenen kaltblütig niederschießt oder tötet. Das ist auch immer gern gesehen. Und die Szene ist, also ich habe das nicht gefeiert, ja, aber das war halt so ein Bullshit-Moment, wo ich dachte, okay, noch einer, cool, warum nicht?
Die Szene wirkt halt auch genau so. Sie wirkt wie, hey, das ist eine Shane Black-Szene, die muss da irgendwo rein, egal ob das irgendwie noch passt oder nicht, aber zu dem Zeitpunkt ist ja eh eigentlich schon alles egal. Gerade was den Jungen betrifft, der dann bei dieser Militäroperation dann auch irgendwie mitkommt. Und
er ist ja auch der größte Krieger.
Er ist der größte Krieger. Das habe ich auch nicht. Also dieses Setup, dass es nicht sein Vater, sondern er ist, fand ich ziemlich offensichtlich. Ja. Aber es war trotzdem ein Hä-Moment, weil ich mir die ganze Zeit dachte, warum ist er der größte Krieger? Er hat vielleicht die größte Intelligenz oder das größte Verständnis oder. Aber er ist nicht der größte Krieger.
Also ich muss ja auch zum Thema Krieger noch sagen, dass ich, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass ich den Helden, den Boyd Holbrook, den kennen einige als Widersacher aus Logan oder aus Narcos, der hat mir nicht gefallen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Trevor Rhodes, der diesen Nebraska Williams spielt, der hat mir wesentlich mehr gefallen, weil
ja, der
hat besser gewesen, vor allem, stimmt, ja. Ganz ehrlich, ich dachte, während des Films ist mir aufgefallen, der raucht die ganze Zeit. Das ist geil.
Das ist sein Ding.
Genau.
Ja. Aber er war charmanter irgendwie. Er hatte halt irgendwie was. Er hatte irgendwie so, er wirkte so wie eine Figur. Die Hauptfigur war halt eine leere Hülle. Das war ein großer Mann, der kann gut kämpfen und das ist so sein Ding. Ja. Und scheinbar versteht er sich mit seinem Sohn nicht mehr so.
Naja.
Wir wissen auch warum. Ja. Er bringt ja scheinbar Leute vor ihm um. Aber der Sohn will trotzdem so sein wie er und es gibt aber keinen Character-Arc in irgendeiner Form. Gibt's ja auch einfach nicht mit ihm. Ganz am Ende hat unsere Hauptfigur einen Orden und ist wieder voll im Militär drin und voll angesehen. Warum auch immer? Warum auch immer?
Und arbeitet wahrscheinlich für die gleiche Organisation, die ihn vorher töten wollte.
Ja. Bevor wir jetzt zu der Endszene kommen, hätte ich noch was es gab auch so einen Moment, bei Predator auch so einer der vielen Hä-Momente und die hat mit zwei Hunden zu tun. Weil dieser Upgrade Predator kommt ja mit zwei Wauzis zur Erde. Und der erste Wauzi, der wird gesprengt und auf so einem Footballfeld, der zweite Wauzi wird lobotomiert und das passiert so im Vorbeigehen, weil die kämpfen gegen diesen zweiten großen Hund und dieser Nebraska Williams geht so wie selbstverständlich an diesem Hund nebenher und schießt ihm irgendwie in den Kopf und danach ist das Vieh halt irgendwie lobotomiert und folgt denen und ist erstens mal
folgt es denen, weil es sie umbringen will oder weil es denen jetzt treu ergeben ist oder also, hat es gar keinen der beiden Gründe?
Also es wirkt halt so, dass dieser Hund denen jetzt wohlgesonnen ist. Ja, aber ich habe nicht verstanden, ist der wohlgesonnen, weil er eine Kugel im Kopf stecken hat, wo ich mich frage, das Ding hat vorher gefühlt 80.000 Kugeln abbekommen, es war ihm egal. Oder ist das Ding einfach so, ey, ihr seid coole Dudes. Bei euch mache ich mit. Vor allem ist es auch so eine Sache, ich dachte immer, es kommt noch irgendwas. Es kommt noch irgendwas mit dem Hund. Das Einzige, was dieser Hund macht, ist, dass er 2-3 Mal so Waffen bringt. Natürlich immer zur passenden Zeit.
Aber auch nicht, aber ich habe das auch so verstanden, als wäre das nicht absichtlich. Zum Beispiel diese Granate, die er einmal im richtigen Moment fallen lässt, da hatte ich das Gefühl, dass er die einfach aus Versehen fallen gelassen hat. Ich habe mich auch die ganze Zeit in dem Film gefragt, ist der Hund jetzt irgendwie Begleiter von denen und läuft ihnen deswegen hinterher und will ihnen helfen? Aber immer wieder, wenn der Hund kommt, laufen alle vor dem weg und haben Angst.
Aber am Ende greift er den Predator sogar an. Das war ja auch eine kuriose Szene, wo er dann, also der hat die ja dann gefunden, also der kann ja scheinbar auch kilometerweit laufen und weiß, wo die sind, immer, und hat ja dann sein ehemaliges Herrchen dann plötzlich angegriffen.
Ja, weil er so eine starke Connection jetzt zu den anderen hatte, dass er, das ist ein Spin-Off-Film, den wir noch sehen müssen.
Also ich habe
übrigens auch schlecht animiert, finde ich dazu. Die Hunde sahen leider nicht gut aus.
Ich habe das ehrlich gesagt wirklich so verstanden, dass dieser Nebraska Williams ihn mit dieser Kugel einfach so, lobotomiert hat und er dann irgendwie jetzt so, ey cool, jetzt sind das meine neuen Freunde. Aber es wurde halt nichts draus gemacht und es gibt diese Szene dann, wo sie ihn in so einem Truck einsperren und ich finde, dann hätten sie ihn auch lassen sollen. Oder seid ihr Fans von Predator-Wauzis?
Ich fand es eigentlich so ganz okay vom Ansatz, wenn man die jetzt erstmal gesehen hat, aber es wird halt mit denen, wie mit den meisten Sachen in diesem Film, nicht viel angefangen, also eigentlich gar nichts. Ja. Sie waren die ganze Zeit da und man hat die ganze Zeit auf etwas gewartet, was man irgendwie auch aus anderen Filmen irgendwie kennt, und das ist einfach nie passiert. Und davon gab es in diesem Film einige Sachen. Das war genauso, wie er dann zum Schluss der Film dann doch noch versucht, so dieses Predator-Feeling wiederzubringen, indem der Ober-Predator dann am Ende nochmal sagt, jetzt jage ich euch aber wirklich. Jetzt kriegt ihr den Vorsprung und jetzt jage ich euch wirklich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der Film das jetzt schafft, damit eine spannende, coole Action-Szene zu machen, ich glaube, dann kann der nochmal gut entlassen. Dann entlässt er nochmal mit einem ganz guten Gefühl. Aber auch diese Szene besteht nur daraus, wie Leute wahllos ins Nichts schießen, dann 2-3 Todesszenen und dann ist das Gesamte auch schon wieder vorbei.
Wobei es da ja die lustigste Szene im ganzen Film für mich gab, wo der Random-Soldat quasi die Predator-Waffe abschießt und dann gesagt wird, du, die kommt wieder zurück, das ist die Predator-Waffe. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Du musst deinen Arm hinhalten und zack ist die Hand. Ja,
das ist einer von diesen kurzen Momenten, die immer wieder kommen, wo man sich denkt so, da hat der Film einfach ein bisschen Spaß mit seinem Konzept auch. Ja, der ist ja schon irgendwo satirisch. Aber sie sind so selten. Ja, das ist ein Teil von einem Predator-Upgrade-Film, der in diesem Film verwurstet wurde, mit noch ganz vielen anderen Versionen des Predator-Upgrade-Films. Wir haben den satirischen Predator-Upgrade, wir haben den ernst gemeinten, wir haben den, wo es eigentlich mehr um die menschlichen Antagonisten geht, dann gibt es den Predator-Upgrade-Film, wo es um diese ganze Menschen-Predator-DNA geht und so, und das ist alles zusammengemanscht. Dann gibt es noch die Autisten-Storyline, es passt einfach alles nicht zusammen. Ja. Und was ich tatsächlich ganz cool fand als Action-Szene war, wo sie auf das abhebende Raumschiff springen und dann der Cloaking-Device und das Schutzschild sich langsam ausfährt und dem einen die Beine abhackt. Da dachte ich so, aha, okay.
Also das mit dem Schild fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Der finale Kampf war dann was mich gefragt habe, ist, ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Upgrade-Predator schon öfters ein paar Kugeln abbekommen hat. Und es war ihm ziemlich egal. Ja. Und dann im Finale, wenn er dann so ohne Beine und Arme da liegt, dann relativ
dann kriegt er die Kugel
einfach reingeschossen. Genau, dann scheint es zu wirken.
Das habe ich so verstanden, weil er ihn dann in den Mund schießt.
Ja.
Also das am Anfang, sie springt, also Olivia Munn springt ja dann am Ende auf den Predator, Super Predator drauf und drückt ihm die Waffe so in den Nacken und drückt dann ab. Ich habe das halt so verstanden, ah ja, okay, jetzt trifft sie halt ganz genau und aus nächster Nähe und dann geht's. Ja. Also befriedigend ist das nicht, absolut nicht.
Also ich muss sagen, das war so, wo ich gemerkt habe, okay, das ist die einzige Figur, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe, weil dieser Nebraska Williams, und als der sich halt opfert, dachte ich auch so, ach scheiße, hätte ich andersrum sein können.
Stimmt, er ist in die Turbine gesprungen.
Genau.
Das war eigentlich so der befriedigendste Tod irgendwie tatsächlich. mit Thomas Jane und Keegan-Michael Key, die sich dann gegenseitig erschießen.
Ja, das stimmt. Aber mit dem Ende des Upgrade Predators ist der Film noch nicht aus. Nein, es kommt ja noch was.
Da kommt ein guter Schnitt. Wir sind an irgendeiner Zeit, an irgendeinem Ort. Wir wissen nicht, wie viel später es ist oder was in der Zwischenzeit passiert ist.
Oh, übrigens, was auch interessant, also muss man sagen, dieser Predator hatte so ein komisches, so ein Space-Sarg, nenne ich es mal, bei sich. Und wir sind jetzt in einer Forschungseinrichtung, vermutlich der gleichen wie zuvor. Und der Held ist hochdekoriert, das wurde ja auch schon erwähnt. Und sein Sohn steht bei ihm. Warum steht sein Sohn bei ihm?
Der arbeitet da jetzt auch.
Ja, okay. Ja, okay.
Genau.
Ja.
Okay. Es wird doch wirklich impliziert, dass er halt den Wissenschaftlern hilft, diese Predator-Sprache zu verstehen, damit sie diesen Sarg öffnen können. Ja. Also die Technologie.
Warum holen sich Predators nicht einfach Rain Man? Weißt du, dann können die irgendwie, ohne nachzugucken, einfach nachzuzählen, können die einfach sehen, oh ja, in dem Holzglas sind 24.000 Zahnstocher. Das können die doch bestimmt super für ihre Jagden brauchen, oder?
Das wollen sie ja im Prinzip, ne?
Ja. Mit. Doch, dem Motto, wir sind super Jäger, aber wir waren immer scheiße in Mathe, das müssen wir ändern. Naja, auf jeden Fall, möchte einer von euch diese, wie ich finde, großartige Szene, weil die so bescheuert ist, mal erklären. Thomas vielleicht?
Ich fand's ja witzig, dass dann alle in diesem Raum stehen und sie ja quasi dieses Paket haben, was der Predator ja mitgebracht hat, zum Wohle der Menschheit, um sich verteidigen zu können.
Aber wussten sie das vorher schon? Sie wussten ja aus irgendeinem Grund, dass der Predator gut war. Dann. Sie wussten ja, dass er ihnen helfen will.
Ja,
zu dem Zeitpunkt. Aber woher wussten sie das?
Ist das?
Er hat Wissenschaftler geschlachtet und ein paar Leute halt nicht umgebracht. Aber woher wussten sie, dass er Gutes für die Menschheit will?
Stimmt. Wann hatten sie das denn erklärt?
Ist das nicht, dass der Autistensohn das irgendwie herausfindet? Oder?
Ich glaube ja, ne? Irgendwo gibt es eine Szene, wo das kurz erklärt wurde.
Aber wie gesagt, Leute, was fragt ihr mich? Ich habe 5 Minuten nach dem Abspann vergessen, wie der Bösewicht stirbt. Also das.
Ja, auf jeden Fall steht das Ding da mitten im Raum, natürlich bewacht von irgendwelchen Soldaten, in einem sehr offenen Raum, also selbst wenn es eine tödliche Waffe gewesen wäre, wäre die da sehr, sehr leicht rausgekommen. Und dann geht der eine Wissenschaftler, der sich als erstes gemeldet hat oder das kürzestere Stäbchen gezogen hat, dann ran, öffnet das Ding und verwandelt sich dann prompt per Nanotechnologie, whatever, in ein Predator-Anzug, nein, Predator mit
Predator-Killer.
Super, genau, mit super mega krass Laserwaffen.
Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe als Kind, ich war immer schlecht im Zeichnen, aber als Kind habe ich gern so ein bisschen gemalt und gezeichnet. Da habe ich mir auch immer so Mega-Roboter gemalt. Die sahen genauso aus. Die hatten dann gefühlt auf jeder Schulter 28.000 Kanonen, Riesenklingen, ja, so genau. Laseraugen, so. Und ich habe das gesehen, dachte mir so, es ist scheiße, aber Gott, es gefällt mir.
Ich hatte halt bei der Szene, dieser Moment ging ja auch erstaunlich lang, wo dieser Wissenschaftler dann dieses Gerät an den Arm bekommt und sich dann diese Rüstung um ihn herum bildet und diese fetten Waffen da stehen und dann bildet sich sie wieder zurück und dann sitzt er da wieder nur und das Ding fällt ab. Ich hatte das Gefühl, bei dieser Szene kann man durch die Leinwand hindurch das Stirnrunzeln der Macher sehen. Weil diese Szene entwickelt sich so, als wäre das ein Live-Film, der gerade live vor deinen Augen animiert wird. Und der Typ, der es animiert, weiß überhaupt nicht, was in dem Sargding drin ist. Ja, ich mache jetzt hier und jetzt breitet sich das aus. Hey, was ist es denn eigentlich? Man sitzt da und ist einfach nur unheimlich verwirrt. Und am Ende kommt raus, ist eine Rüstung.
Oh. Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass der Shane Black oder irgendjemand gesagt hat, ey du Bobby, du hast doch bei Iron Man 3 hier die Szene gemacht, wenn der Robert da in den Anzug reingeht und der Anzug sich so um ihn schließt. Ja, komm mal mit, ich brauch. Das machst du jetzt doch.
Ich hatte echt das Gefühl, dass sie eine bessere Idee hatten und sie konnten es aus irgendeinem Grund
nicht machen. Ja, tatsächlich, und zwar hat der Fred Decker, der Co-Autor von Upgrade, hat enthüllt, dass im ursprünglichen Drehbuch es so gewesen ist, dass am Ende ein Hubschrauber ankommt und aus diesem Hubschrauber steigt Dutch Schäfer, natürlich gespielt von The One and Only Arnold Schwarzenegger, aus und sagt dann zu Queen McKenna und seinem Sohn Rory, dass sie mitkommen sollen. Er hätte was für sie. Und dann sagt irgendwie Rory, ich auch. Und dann sagt Dutch, vor allem du musst mitkommen. Und so sollte der Film enden, aber es ist ja schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren publik geworden, dass Schwarzenegger keinen Bock hatte, den Film mitzumachen. Das Ulkige daran, dass der Black, glaube ich, vor kurzem gesagt hat, er kann es verstehen, denn ein Schwarzenegger, der muss halt einfach immer die Hauptperson sein. Was Schwarzenegger vor ein, zwei Jahren gesagt hat, war einfach, das Drehbuch ist scheiße, hab keinen Bock darauf.
Ja? Das halt. Come und der hat in Terminator Genesis mitgespielt.
Ja.
Den ich tatsächlich schlechter fand, das Predator Upgrade.
Ja, ich auch.
Aber, ja, also ich hatte auch das Gefühl, diese letzte Szene, es wirkte so, als wäre ursprünglich eine andere letzte Szene da gewesen und sie hätten in den letzten 5 Minuten vor Release doch noch eine Szene dran tackern müssen. Und genauso fühlt sich das an. Als hätte das Studio gesagt, hey, du musst da schon noch eine Hintertür öffnen für ein Sequel, ne? Und dann musst du halt sofort innerhalb von 5 Minuten mit einer Idee irgendwie aufkommen und das ist halt die naheliegendste Idee. Es ist halt eine Rüstung, eine Predator-Rüstung, wo ich auch nicht genau verstehe. Zum einen macht mich persönlich macht das nicht neugierig, weil ich will nicht sehen, wie ein Mensch in einer Predator-Rüstung gegen einen Predator kämpft. Das ist dann ja Predator gegen Predator. Und ich weiß auch nicht, was genau jetzt eine Rüstung bringt. Was wollt ihr damit denn? Dass sich die Menschen gegen die Predator, die kommen, verteidigen können, oder?
So habe ich es verstanden. Und ja, ich frage mich dann
einer
auch,
Rüstung.
Ja, ne? Aber ich meine, die Menschen sind halt clever und können. Vielleicht ist ja da deswegen der Sohn gut, weil der irgendwie versteht, wie diese Rüstung funktioniert und sie irgendwie duplizieren kann.
Vor allem haben die Menschen es auch ohne Rüstung schon geschafft.
Ja, aber Thomas sagt es ja auch schon richtig, weil wer will das denn sehen, dass dann quasi so eine Armee von 1000 menschlichen Predatoren gegen 1000 andere Predator. Wobei irgendwie
wäre das also schon ganz ehrlich, sie haben ja nur einen Anzug.
Ganz ehrlich.
Das ist halt 1000 Predator gegen einen Typen.
Aber ganz ehrlich, so ein Slasher-Film, ja, wo dann der Held in diesem Predator-Killer eben auch als Killer agiert, so als Michael Myers im Predator-Universum.
Auf der genau. Predator-Welt. Und immer von so Haus zu genau. Haus wandert.
Genau. Das heißt, wenn...
Ja, ist das deren Idee?
Nein,
Ich habe ernsthaft das Gefühl, die haben keine Idee. Die haben diese Szene gemacht, ohne eine Idee zu haben, was man damit anfangen könnte. Weil jede Richtung ist irgendwie ziemlich bescheuert. Und vielleicht wussten sie selbst schon. Vielleicht ist das wieder ein Shane Black Meta-Kommentar am Ende. Ich muss noch kurz eine Endszene reinhauen. Ich mache das Offensichtlichste, den offensichtlichsten Sequel-Bait überhaupt, der überhaupt kein Sequel hergibt. Weil er so lame ist irgendwie. Es ist so. Das sind diese Momente, wo ich echt nicht fassen kann, was da passiert ist. Das habe ich auch direkt nach der Filmsichtung gar nicht so verinnerlicht gehabt. Ich habe mich ja echt auf den Film gefreut und dachte danach so, oh, das hat mich ganz schön ernüchtert. Wenn man dann aber drüber nachdenkt, wie viele lose Enden es da gibt und wie viele Szenen, die wahllos man auch einfach hätte woanders rantackern können, es hätte den gleichen Filmrhythmus irgendwie ergeben.
Ich glaube, das zerfällt
der Film halt immer und immer mehr.
Also ich wäre dafür, dass es so eine Art Predator-Leaf-Weapon gibt. Also dann mit dem Kernspruch, ein Predator und ein Spinner sind immer die Gewinner. Ja, das wäre lustig.
Aber auf der Erde oder in der Predator-Welt?
Nee, auf dem Alien-Planeten direkt.
Aber ist dann der Predator, der Predator ist dann ein richtiger Predator und sein Sidekick ist der Mensch in der Predator-Uniform?
Das habe ich doch nicht richtig ausgelotet, aber ich will es auf jeden Fall auf dem...
Kommt Danny Glover wieder?
Ich will es auf jeden Fall auf dem Alien-Planeten spielen lassen, damit auch das Predalien aus Alien vs. Predator mit reinkommt. Dann kommt auch noch Batman mit rein, weil der ja auch schon mal gegen Predator geht. Ich tue alles rein, was geht. Adrian Brody, Lawrence Fishburne ist gestorben in Predators. Danny Glover kommt auch natürlich zurück. Schwarzenegger, alles in einen Topf und dann einfach 120 Minuten lang Schädel, Explosionen, abgeschlagene Gliedmaßen. Das wird ein Fest.
Ich glaube, das wäre besser als den Film, den wir gesehen haben. Übrigens, das letzte Mal, als ich so einen katastrophalen Schnitt oder irgendwie so einen Film gesehen habe, der sich wirklich zusammengeschustert war, ja, auch, aber ich glaube, schlimmer war Fantastic Four.
Ja, würde ich auch sagen. Weil Suicide Squad, ja, war total zerschnitten, aber er hatte in meinen Augen zumindest noch größere Filmabschnitte, die wirklich zusammenhängend waren.
Also
gerade in der zweiten Hälfte.
Ich würde da unterscheiden, bei Fantastic Four, den ich ja gar nicht mal so scheiße finde, sind die Schnitte einfach... Die liegen halt nur an den Nachdrehs, dass sie so nicht dass sie so schlecht sind. Bei Suicide Squad, glaube ich, liegt das nicht unbedingt an den Nachdrehs, dass da die Schnitte teilweise so mies sind. Also gerade.
Aber es liegt auch an Studiointerventionen, wie bei allen Filmen. Es liegt daran, dass der Film nachträglich einen neuen Ton, ein neuer Ton verpasst werden sollte. Also es ist keine Nachdrehs direkt, aber es ist eine Form von Neuausrichtung dann doch. Ja.
Also ich glaube, wenn man so eine Top 3 der schlechtesten Schnitte der letzten Jahre sind Fantastic Four, Suicide Squad und Predator Upgrade, gute Kandidaten. Ja.
Obwohl ich Independence Day Resurgence auch extrem schlecht geschnitten fand. Da hatte ich auch das Gefühl, da fehlt einfach unheimlich viel.
Aber ich glaube, die hatten kein anderes Material. Die haben den so
okay. Wobei, ja, das war eine der ganz großen Enttäuschungen, weil ich ja damals den ersten Independence Day als kleiner Buff von 11, 12 Jahren im Kino geguckt habe und war.
Ich feiere den
ich
heute.
Ich mochte
noch.
Den auch unheimlich gerne. Ich mochte
als Kind.
Ich mochte den zweiten. Viele Roland Emmerich. Nein.
Achso, ja, klar, der erste, den mag ich auch immer noch. Aber der zweite ist so. Ich kann mich auch an wenig erinnern, außer dass am Ende des Schulbus in der Wüste steht und ganz am Schluss kommt so eine komische weiße Apple Store Kugel vorbei. Und sagt.
Und dann kommt diese riesen Queen.
Ja, danke, Roland. Das war's dann mit der Karriere.
Da muss ich ja mal dran denken, dass irgendwie im Hintergrund bei solchen Szenen dann so eine Monty Python Musik
kommt. Ja, wirklich, das hätte gepasst.
Oder so, also, das hätte, glaube ich, gepasst.
Ja. Ich guck gerade Monty Python.
Das Schlimme daran war, an Independence Day Wiederkehr, sehr vergleichbar zu Jurassic World 2, so ein Kackfilm. Und dann auch noch so ein offensichtliches Sequel-Baiting. Und bei beiden habe ich mir am Ende gedacht, das Setup finde ich eigentlich ganz interessant. Blöderweise. Wenn sie bei Independence Day 3 in den Weltraum fliegen und die Aliens bekämpfen, ich glaube nicht, dass sie was draus machen, aber es ist ein cooles Setup.
Das Problem...
Ebenso wie bei Jurassic World 3. Ich glaube nicht, dass das cool wird, aber ist ein geiles Setup.
Aber das Problem... Was besteht ist, ja, das Setup ist cool, nur die haben meiner Meinung nach keine geeigneten Charaktere dafür.
Ja, oder Leute hinter der Kamera. Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass das was wird, aber man will sich dann halt doch anschauen, um wieder enttäuscht zu werden.
Tja. Habt ihr noch was zu Predator Upgrade?
So ein melancholischer Abschluss.
Ja.
Haben wir was Positives zu Predator Upgrade? Da haben wir, glaube ich, gar nichts drüber gesagt. Ich glaube,
Jedoch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich die Charaktere, also die Chaos, Chaotentruppe, hätte ich was gesagt, die fand ich
ganz gut. Ja, ich auch. Ich bin halt Fan von Keegan-Michael Key.
Ja, ich auch.
Und deswegen, ja, war nicht seine beste Rolle, aber hat mir gefallen. Und du hast ja schon erwähnt, das Ende von ihm und Thomas Jane, das war göttlich. Das war wirklich ein schöner Moment. Und ansonsten, also ich muss ja sagen, 4,5 Punkte heißt bei mir, der Film ist jetzt nicht total scheiße. Ja, also,
nee, überhaupt nicht.
Aber er ist
knapp unterdurchschnittlich.
Ja, genau. Halt, es ist so eine Enttäuschung / Ernüchterung, weil ich halt wirklich gehofft hatte, dass dieser Film es vielleicht schafft, nochmal so einen Anflug von Höhe für das Franchise zu haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, also mal gucken, wie sich der Film jetzt international schlägt. Im deutschen Kinocast ist er jetzt auch nicht so gut angelaufen. Ich glaube nicht, dass der in China startet. Das heißt, China kann, glaube ich, diesmal auch nicht retten. Von daher glaube ich, dass wir es hier schon mit einem finanziellen Flop zu tun haben. Und damit das Franchise vermutlich jetzt erstmal ad acta gelegt wird, bis dann vielleicht Disney es verkauft oder in, was ich, 5 bis 20 Jahren dann sagt, so übrigens, wir machen einen neuen Predator-Film. Und dann wieder, das heißt, ja, hoffentlich wird er wie damals, 1987, mit einem Schwarzenegger. Und seien wir ehrlich, das wurde uns jetzt schon mehrfach versprochen, es ist nie was draus geworden. Und
ja. Das Franchise kann halt auch nicht, zumindest sehe ich nicht viele neue Richtungen, die das Predator-Franchise gehen kann. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich alles gesehen.
Naja, Predator-Babys gibt's noch. Könnte man machen?
Ja, was genau. Das ist so eine Familien, so ein Familienfilm, meinst du?
Familiendrama, so ein
Predator. Jetzt mal ernsthaft, diese Predators sind ja Schurken, die sind böse. Die müssen aber auch irgendwie Handlanger haben, so Minions. Ja, das wär's doch mal.
Oh nein.
Und das Familiendrama dreht sich die ganze Zeit darum, dass der Mann ständig unterwegs ist, wochenlang, auf der Jagdsaison, oder die Frau. Und dann zu Hause immer quasi einer zurückbleibt und sich um alles kümmern muss.
Ja, stimmt. Die müssen ja auch schon gesellschaftliche Strukturen auf ihrem Planeten haben. Es können ja nicht nur Machos sein, die Leute umbringen.
Oder aber...
Ja, auch einen Müllmann
vielleicht,
geben
vielleicht
oder
haben,
so. Oder aber es ist so, dass dieser Planet nur deswegen funktioniert, weil die Predators untereinander einmal im Jahr eine Art Säuberungsnacht durchführen. Predator-Purge. Ja, das ist doch geil.
The Purge. Und in diese Purge-Nacht kommen zufällig eine Gruppe von Menschen rein. Das ist der neue Predator-Film. Das ist ja im Prinzip Predators.
Das wäre so
Predator, scheiße. Die sich gegenseitig bekriegen und Menschen sind auch mit dabei. Aber diesmal.
Ich hätte auf jeden Fall.
Das ist persönlich.
Ich hätte auf jeden Fall eine Idee für so einen Indie-Film. Also, ja. Wenn jetzt noch jemand das nochmal in die Hand nehmen möchte und relativ wenig Budget hat, dass irgendwo. In Afrika ist wieder ein Wildjäger unterwegs, illegal. Und in der Szenerie kommt dann der Predator und geht auf die Jagd auf ihn. Und da machen wir sowas wie mit Michael Douglas damals.
Der Geist in die Dunkelheit.
Der Geist in die Dunkelheit.
Nee, wir machen Predator Purge.
Hätte ich Bock drauf.
und auf dem Poster schreiben wir genau das, was du gesagt hast, Thomas. Irgendwie Purge mit Predatoren und Menschen sind auch noch mit drin. Das ist super. Das ist super.
In Space.
In Space. Ja. Und 3D.
Ja. Ja.
Ja, das. Okay, gut. Dann haben wir ja wieder Fox einige Konzepte geliefert, woraus sie ganz viel Geld machen können.
Ja. Okay.
Und Arnie muss ja auch noch irgendwie drin vorkommen dann.
Oder wir lassen einfach zum Abschluss noch, wir lassen den Predator immer gegen so super Action-Stars aus dem Fernsehen, aus Filmen so antreten. Also gegen John Wick. Predator versus John Wick.
John Wick hat keine Chance.
Also das wäre doch witzig.
Ja, okay. So als Miniserie oder was? Als Anthologieserie vielleicht.
Ja. Ich bleib bei Predator Purge.
Das macht sich auch gut. So. Predator Purge. Klingt gut.
Ja. Ja, also, 20th Century Fox, wenn ihr das jetzt hört, ne, und, wie gesagt, macht das gerne, aber wir wollen dann auch gerne Geld dafür sehen, ne? Gut.
Jo.
Habt ihr noch irgendwas zu Predator Upgrade?
Nee.
Nee.
Ich glaub nicht. Okay. Also, ich glaub, über den Film sich zu unterhalten, macht mehr Spaß, als ihn zu gucken.
In der Tat.
Allein deswegen, glaube ich, kann man den Film sich schon mal anschauen. Selbst wenn man das jetzt gehört hat, ohne den Film zu sehen, kann man sich das trotzdem noch angucken und, glaube ich, irgendwo damit eine Form von Spaß haben, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man dabei laut reden kann und Leute dabei hat.
Also ich würde sagen, wenn euch der Film interessiert, guckt ihn euch an. Das ist immer meine Devise. Wenn euch etwas interessiert, guckt es euch an. Von mir aus auch im Kino. Alle, die warten können, wartet, bis er auf Amazon, Netflix oder sonstigen Streaming-Anbietern zu sehen ist. Vielleicht gibt's ja auch noch eine Unrated-Fassung später, wobei der Film jetzt in der jetzigen Fassung so brutal ist, dass da, glaube ich, wenig unrated werden kann.
Das ist nicht die Unrated-Fassung, das ist dann die Macht-mehr-Sinn-Fassung. Es gibt jetzt eine Story-Fassung.
Das wäre geil. Story-Fassung, ja.
Mit weniger Gewalt.
Ja, genau.
Arthouse-Fassung.
Wir sollten echt aufpassen, wir bringen die Studios echt auf dumme Ideen.
Ja, ja.
Okay, ich mach mal, fangen wir an mit der Abschiedsrunde. Wie gesagt, meine Meinung zu Predator Upgrade und den anderen Filmen habe ich geäußert. Ich danke den beiden Thomas, dass ich hier war, einmal dem Tourette-Tommy und einmal dem Thomas. War wunderschön, hat Spaß gemacht. Hat wesentlich mehr Spaß gemacht, wie den Predator Upgrade zu gucken.
Und das ist ungefähr genauso lang,
genau,
wenn du die Zeit guckst.
Ja, ja.
Stimmt, ja.
Ja, genau.
Hört euch lieber den
genau.
Podcast.
Zur Info, genau wie beim Predator Upgrade kommt bei uns nichts nach dem Nachspann. Also müsst ihr jetzt nicht sitzen bleiben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns das nächste Mal. Kommentiert fleißig und ich gebe ab an welchen Thomas nehme ich? Ich nehme unseren Gast, den Thomas.
Hey. Ja, vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte, dass wir gemeinsam ein bisschen quatschen konnten über Predator Upgrade. Macht immer sehr viel Spaß. Ich hoffe, den Hörern hat es auch soweit Spaß gemacht, uns über diesen Film, unsere Klagen darüber irgendwie sich anzuhören. Könnt ihr ja auch gerne mal drunter schreiben unter dem Podcast, was euch nicht so gefallen hat an dem Film. Ich glaube, wir können da auch spoilern. Ja, und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auf dem YouTube-Channel Feuer und Filme mal vorbeiguckt. Kriegt noch so einen kleinen Plug jetzt hier noch rein. Da gibt's auch noch eine Predator-Upgrade-Kritik und Kritiken zu ganz vielen anderen Dingen.
Thomas, musst du rausschneiden, ne?
Ja, ich bin fertig. Ich hab's
aus Konzept gebraucht.
Danke.
Das ist sehr gut. Ja, dann habe ich die letzten Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Wenn ihr den Film gesehen habt, würden wir uns auch über Kommentare unter der Kritik von Thomas freuen oder halt unter dem Podcast. Diskutiert gerne mit uns, wenn ihr irgendwie andere Ansichten habt oder wenn ihr sagt, so, boah, die drei haben da überhaupt keine Ahnung, das ist totales Meisterwerk, dann würden wir uns über eure Argumente freuen und gerne in den Austausch gehen. Und ansonsten bis zum nächsten Podcast und wir hören uns.